Damit würde ich sagen, Michelle, starte das Intro. Herzlich willkommen beim Cinematic Deathmatch 2017. Hervorragend. Ich merke, das Publikum ist heiß, meine Kandidaten sind heiß und ich bin auch ganz guter Dinge. Wer es noch nicht weiß, mein Name ist Henning Harder und ihr seid hier heute zu Gast bei dem großen Jahresfinale des Filmdebattier-Gameshow-Podcasts Cinematic Smash Brothers. Vielleicht sind jetzt manche hier unter euch, die wurden hier irgendwie durch wildere Umstände irgendwie so reingelotst und wisst überhaupt nicht, was euch jetzt bevorsteht. Und das ist natürlich auch eine ganz legitime Frage und für all diese Leute werde ich es noch einmal kurz erklären. Bei den Cinematic Smash Brothers handelt es sich um einen Filmpodcast der etwas anderen Art. Wir reden nicht immer nur über einen Film, mehrere, zwei, drei Stunden. Bei uns geht es heiß her. Ich hatte seit Beginn des Jahres alle zwei Wochen drei verschiedene Kandidaten aus dem Bereich Filmexpertise da, die sich in verschiedenen Filmdiskussionsrunden ein debattierendes Stelldich eingegeben haben. Wie das aussieht, man stellt zum Beispiel eine Frage wie, welcher ist der beste Hut in einem Film? So, dann hat jetzt jeder der Kandidaten eine andere Frage vorbereitet. Für den einen ist es vielleicht Clark Kent und für den anderen ist es Abraham Lincoln und ein anderer ist was ganz anderes, man weiß es nicht. Und das ist auf jeden Fall der spannende Punkt der Sendung. Am Ende jeder Runde wird dann von mir die Runde abgeklingelt und es wird entschieden, wer von den dreien Kandidaten nicht etwa die beste Antwort geliefert hat, sondern die beste Argumentation. Das ist der Kernpunkt. Im Laufe des Jahres haben diese Kandidaten, die ihr alle seht, dadurch Punkte angesammelt, die in einem Bundesliga-ähnlichen Tabelle gesammelt wurden. Über das ganze Jahr, wie die kleinen Hamsterchen, haben sie die wie die Nüsse in den Baum getragen. Und nun geht es darum, diese Punkte zu nutzen, um ein für alle Mal zu klären, wer der Cinematic Smash Champion 2017 ist und deshalb dieses goldene Flaschenmikrofon mit nach Hause nehmen darf. Ja? Darum wird es jetzt hier gehen. Wie wird das Ganze ablaufen? Eine gute Frage, die werde ich auch gerne beantworten. Es ist nämlich so, da diese Kandidaten unterschiedlich viele Punkte im Laufe des Jahres gesammelt haben, wird es nun so laufen, dass diejenigen mit mehr Punkten einen gewissen Vorsprung haben. Wir werden jetzt in der ersten Runde hier diese drei Kandidaten, die ihr seht, sitzen haben. Und es ist dabei so, dass Jan hat nicht ganz so viele Punkte übers Jahr gesammelt, aber es ist überhaupt kein Problem. Er wohnt auch in Kiel und es war schwierig, aber es ist gar kein Problem. Er hat alle Möglichkeiten, die auch ein anderer hat, hier zu gewinnen. Es wird nämlich in jeder Runde so laufen, ihr und wir und die Jury, da komme ich gleich noch zu, werden entscheiden, wer die Runde gewonnen hat, wie in jeder Runde. Und die anderen beiden werden ratzekal vom Tisch gefegt. Das heißt, für die ist das Finale vorbei. Dann rücken die beiden mit den nächstbeiden, also den nächsthöheren Punkten aus der Tabelle nach. Das heißt, wir haben am Anfang der Sendung diejenigen, die unten an der Tabelle sitzen, und am Ende der Sendung haben wir die mit den meisten Punkten hier. Somit haben die, die sich über das Jahr hinweg als fleißige kleine Erdmännchen etabliert haben, einen gewissen Vorteil, aber jeder andere hat auch immer noch die Chance, am Ende das goldene Flaschenmikrofon mit nach Hause zu nehmen. So. Wie wird abgestimmt? Das Abstimmverfahren besteht aus drei Stimmen. Die erste Stimme, das haben wir ja gerade schon ein bisschen getestet, ist die Publikumsstimme. Ich werde nach jeder Runde fragen, was ihr denkt, wer eurer Meinung nach die beste Argumentation geliefert hat. Das ist dann die erste Stimme. Die zweite Stimme besteht aus einer Fachjury von Filmexperten und Cineasten. Und wen könnte ich da Besseres nehmen als meine eigenen Kandidaten? Und deshalb werden... Ja, also wir schauen uns um. Das sind die 10 Kandidaten, die gerade nicht diskutieren. Da wird ein Mikrofon rumgehen und jeder wird seine Stimme kurz abgeben. Und wer am Ende dieser Fachjury-Meinung die meisten Stimmen bekommen hat, bekommt die zweite Stimme. Und die dritte Stimme kommt dann von mir am Ende der Sendung. Und damit ist das ausgezählt. Wir werden insgesamt 6 Runden diskutieren. 6. Und am Ende der 6. Runde wird es noch eine kleine Besonderheit geben, aber da komme ich später zu. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, damit habe ich alles erzählt. Ich glaube, damit sind wir eigentlich guter Dinge. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch lange wildes Zeug erzähle, was keiner versteht, fangen wir einfach an mit Runde 1. Und da stelle ich doch nochmal unsere drei Fachkandidaten in Runde 1 vor. Denn am gelben Mikrofon, er ist bekannt aus Sendungen wie Mein schlimmster Feind. Er hat in der Nanny mitgespielt. Er war derjenige mit den Botox-Lippen, der nicht wirklich zu sehen war. Und er war auch in der Landarzt zu sehen. Er ist heute bei uns. Es ist der Underdog aus Kiel mit den wenigsten Punkten, aber ganz viel Motivation. Jan Thiesen.
Hallo.
Am orangenen Mikrofon ein Filmstreiter, der im Internet eher nörgelt. Hier lässt er es hart zur Sache gehen. Er ist nämlich der Einzige, der es geschafft hat, den Moderator dieser Sendung zu schlagen. Es ist Nicolas Friedrich. Und am roten Mikrofon ist ein Freund des Fairplays. Er ist bekannt dafür, dass er gern auch mal einen Punkt vergibt. Aber wenn es hart zur Sache geht, kann er auch sehr hart austeilen und dabei vor allem sehr schöne Diskussionen führen. Es ist Thomas Laufersweiler aus Mainz. So, und dann kommen wir doch jetzt zur ersten Frage. Und die wurde auch eingeschickt von einer Userin bei Twitter. Und das war Kadi. Einen lieben Gruß an die Kadi. Und die Frage lautet: Welcher ist der beste Abenteuerfilm aller Zeiten? Und Thomas, du darfst anfangen.
Also, es kann eigentlich nur einen geben. Es geht immer um Kämpfe. Und ich habe mir überlegt, was war der beste Kampf, den ich jemals in einem Abenteuerfilm gesehen habe. Das ist der Fecht- und Degenkampf, den es bei der Brautprinzessin, der Princess Bride, gibt. Auf den Klippen des Wahnsinns, wo zwei Fechter aufeinander stoßen. Und es ist großartig, was die für ein Duell sich liefern.
Nicolas.
Ich würde damit nicht konform gehen, dass es immer nur um Kämpfe geht. Ich weiß nicht, für mich geht es irgendwie immer um Entdeckung und um Reisen und eben auch um Gemeinschaft vielleicht. Und deswegen habe ich mir Stand By Me von Rob Reiner aus dem Jahr 1986 gesucht. Dankeschön.
Die Fachjury ist später dran.
Ja. Auch dort begeben sich eine Gruppe von Freunden auf eine gefährliche Entdeckungsreise. Geraten in brenzlige Situationen, stoßen ein neues Territorium vor und am Ende dieser Reise wartet auch ein Schatz, aber vielleicht ein Schatz, der nicht unbedingt aus Gold bestehen muss.
Jan.
Ja, ich bin zunächst überrascht, dass keiner Indiana Jones genommen hat. und hatte, weil ich ja wusste, dass ich als letztes drankomme, auf jeden Fall den nicht vorbereitet. Möchte ich nicht ändern, weil es gibt natürlich einen sehr viel besseren Film als Indiana Jones. Das Erste, woran ich denke, wenn ich an Abenteuer denke, sind diese Survival-Sets, die es damals in der Mickey Mouse gab. Dieses schlaue Buch und diese Plastikklappmesser, die man auseinanderklappen kann und so weiter. Und darum habe ich gedacht, Survival, das ist der Ruf der Wildnis, das ist rein ins Abenteuer und das ist deswegen meiner Meinung nach Into the Wild.
Dann dürft ihr jetzt in die Diskussion gehen.
Ja, also Stand By Me, finde ich, ist dann doch eher so der ruhige Film. Da, finde ich, ist nicht so viel Adrenalin im Spiel. Ich hingegen habe einen Film, da gibt es Riesen, Folter, Spinnen, Frauen, die Ansagen machen. Also alles, was man eigentlich haben möchte.
Ich weiß nicht. Ich ein Abenteuerfilm, ich meine, das ist ein schöner Film und da sind viele tolle Abenteuerelemente drin. Aber das ist ja eben so die Sache. Der Begriff Abenteuerfilm ist ja auch nicht, also ein sehr, eröffnet große Räume, finde ich, und lässt viele Möglichkeiten und viele Lesarten sozusagen zu. Und was Stand By Me, finde ich, zu einem großen Abenteuer macht, ist natürlich erstmal auch ein Abenteuer der Kindheit. Das wird ja von Kindern sozusagen ausgefochten. Und ich finde schon, dass es da durchaus auch, dass das nicht unbedingt nur ein ruhiger Film ist. Ich finde, der hat viele, vielleicht nicht unbedingt Adrenalin-Momente, aber durchaus auch brenzlige Situationen. Es gibt natürlich diese absolut ikonische Szene auf den Eisenbahnschienen, die sehr, sehr spannend ist. Dann später haben wir das Aufeinandertreffen mit den Blutegeln im See. Ich finde, dass das eine durchaus eine abenteuerliche Reise ist, die diese Kinder da unternehmen.
Aber würdest du mir zustimmen, dass es eher ein Coming-of-Age-Film als ein Abenteuerfilm ist?
Ich ja.
Natürlich sind da Coming-of-Age-Elemente mit dabei und da geht es auch sehr viel drum im Film. Aber ich weiß nicht, ich würde das trotzdem durchaus noch als Abenteuerfilm, alleine was die Erzählstruktur angeht und allgemein die Ausgangssituation, die Prämisse. Wir haben hier vier Figuren, die sich ein Ziel setzen, die ausbrechen von zu Hause, die sich, obwohl sie eigentlich noch nicht alt genug sind, gemeinsam auf ins Abenteuer machen und dort am Ende ja eigentlich den wichtigsten und den schönsten Schatz von allen finden. Und das ist Freundschaft.
Das haben wir natürlich auch beim Pfefferkörner-Film. Darum würde ich sagen, dass das jetzt keine Auszeichnung für einen besonders guten Abenteuerfilm ist. Ich finde, was einen sehr guten Abenteuerfilm auszeichnet, ist eben die Sache, dass es vielleicht auch den Eskapismus im eigenen Menschen anspricht. Also, dass man vielleicht selber raus will aus der Welt, dass man selber was erleben möchte, dass man vielleicht, das kann sehr bewusst gewählt sein. Also, ich glaube, bei Into the Wild ist natürlich sehr bewusst gewählt. Irgendwie, das spricht natürlich auch diese gesamte Generation. Ich fahre ein Jahr nach Australien an und so weiter. Wie gesagt, es kann sehr bewusst gewählt sein, aber es kann auch sehr unbewusst gewählt sein. Also, wenn man so will, ist auch, keine Ahnung, Herr der Ringe, ein Abenteuerfilm, so, wo das sehr unbewusst ist, dass man irgendwie rausgeholt wird. Und ich finde, in so einem Abenteuerfilm muss eben das ein Element sein, dass ich in meinem Herzen der Abenteurer werden will, so. Und das weiß ich nicht, ob ich das bei so einem Stand By Me so, weiß ich, keine Ahnung, finde ich nicht unbedingt.
Aber Into the Wild ist gar nicht so viel Eskapismus, oder? Also Eskapismus heißt ja auch, dass es vielleicht so aus der Realität, die wir kennen, ein bisschen rausgeht. Und deswegen genieße ich das dann bei Princess Bride, habe ich einen sechsfingerigen Bösewicht, der von einem der beiden Helden gesucht wird, mit einem Mörderzitat. Mein Name ist Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, mach dich bereit zu sterben. Das ist absolut großartig. Also es ist halt ein Sprung raus aus der Welt, weg in die Abenteuerwelt hinein. Also insofern fand ich Into the Wild eigentlich ein geiler Film, aber eigentlich eher ein psychologisches Abenteuer als...
Das größte Abenteuer ist doch das Leben. Ah. Ne? Aber sich selber finden und so weiter.
Du sprichst von Eskapismus und ich finde irgendwie, Eskapismus verbinde ich halt irgendwie immer auch mit was, mit einfach positiven Gefühlen. Und das Abenteuer, was die Hauptfigur in Into the Wild antritt, ist ja eigentlich ein Abenteuer aus einer Verzweiflung heraus, von jemandem, der sozusagen von dieser Gesellschaft und diesen gesellschaftlichen Strukturen unglaublich angeödet ist und das nicht mehr aushält. Und das ist für mich halt irgendwie kein positiver Eskapismus. Ja? Also er setzt sich auch nicht wirklich ein Ziel. Er beginnt
einfach. Ja, er setzt sich das Ziel, er will nach Alaska, ne? Das ist ja, glaube ich, schon von Anfang an klar.
Aber also, ich weiß nicht, er kommt ja dann auch da an und dann, ja. Ja,
er kommt erstmal nach Mexiko und so weiter. Das ist ein bisschen in die falsche Richtung.
Ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Das ist ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber. Ich weiß nicht, also da würde ich dann, wenn wir von Eskapismus sprechen, dann wäre ich auch eher bei The Princess Bride, weil das ja wirklich auch ein Fantasy-Abenteuer natürlich ist, ja. Das auch natürlich eine gewisse Form, also moralische Werte irgendwie vermittelt. Ich weiß nicht, Abenteuer ist halt, finde ich, für mich auch irgendwie ein kindlicher Begriff. Also die größten Abenteuer, die ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben, habe ich wirklich in meiner Kindheit erlebt. Das sind halt vielleicht jetzt rückblickend keine Abenteuer mehr, aber das waren damals halt eben ganz große, ganz, ganz wunderbare Abenteuer. Und deswegen knüpfe ich diesen Begriff irgendwie halt eben auch ans Kindsein und eben vielleicht auch an Coming of Age, weil Coming of Age ist ja auch ein Abenteuer in sich. Und das verarbeitet halt Stand By Me, finde ich, großartig.
Ich muss da meinem Ruf gerecht werden. Also Stand By Me ist natürlich tatsächlich der einzige Film von den dreien, der eine richtige Heldenreise am Start hat. Am Ende sind tatsächlich alle anders, als sie vorher waren. Ja, und es ist natürlich eine Initiation und die ist natürlich, Coming of Age ist immer Initiation.
Wobei ich glaube, dass in meiner Definition von einem Abenteuerfilm, dass es weniger darum geht, dass sich irgendein Mensch verändert, so, sondern dass es die Ereignisse sind, also das Abenteuer, was den Menschen verändert. So. Das ist mein Argument.
Du wolltest sagen, die größten Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo.
Nee, ich glaube, dass es Abenteuer auf jeden Fall irgendwie auch so externe Sachen von außerhalb sein müssen. So. Also man erlebt ja ein Abenteuer und das verändert einen. Und das andere wäre vielleicht irgendwie ein Drama oder so, wo sich eine Person irgendwie so startet und irgendwie so endet. Aber in einem Abenteuerfilm ist ja das Zentrale eigentlich, warum verändert die sich? Was ist das Abenteuer, was sie erlebt? Und ich glaube, dass das bei Into the Wild ja sehr deutlich wird. Irgendwie bricht aus seiner Gesellschaft, bricht auch mit seiner Familie und so weiter. Es ist auch eine Trauer, es ist auch ein Drama, es ist auch ein Roadmovie, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist so ein, es ist eben dieses Brechen mit den Dingen und dann anhand von vielen Erfahrungen, die er macht, Leute, die er kennenlernt, das Überleben, was dann am Ende auch nicht so richtig klappt bei ihm, Spoiler Alert, zu spät gesagt. ja, ich finde, das sind halt so die Begebenheiten, die den Helden verändern. Und ich finde, das ist in deinem Film sicherlich auch so.
Ja, aber euch fehlen allein schon die Geräusche. Also die Hilfeschreie, wenn man in den Sumpf einbricht, oder das Rascheln der Kleider der Prinzessinnen oder das Aufeinanderknallen der Degen, das habt ihr nicht am Start.
Nee. Aber ich möchte eine Sache sagen. Also die beste Fecht- und Degenszene ist ja immer noch in Robin Hood. Mit Errol Flynn, der von 38, was ist das hier, dieses, auf der Treppe da gegen, wie heißt der, Gismund oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall der gegen den, der beste Degen-Szene, glaube ich, meiner Meinung nach. Darum hast du nur die zweitbeste und das ist halt auch nicht so cool.
Also ihr kennt das Detail, das sind zwei Linkshänder, die gegeneinander antreten. Als sie gleich stark sind, sagt der eine, sorry, ich bin eigentlich Rechtshänder. Und irgendwann gibt dann der andere zu, er ist auch Rechtshänder. Und dann geht der Kampf erst wirklich los. Ich weiß nicht, ob er nicht noch eine Ecke besser ist als der mit Errol Flynn. Ja. Wir haben ja auch einen
Linkshänder. Gibt es noch Argumente oder ist der Kampf hiermit schon beendet?
Ich habe eigentlich alles gesagt.
Damit ein kleiner Applaus für die erste Argumentationsrunde. So, und jetzt probieren wir mal das ganze Experiment. Liebes Publikum, ich werde jetzt nacheinander fragen. Wer für Thomas und Princess Bride ist, bitte die Lose hoch. Die Roten, oder? Egal. 3. Dann für Nicolas und Stand By Me, bitte jetzt. Und für Jan und Into the Wild. 6. Damit geht die Publikumsstimme mit 8 Stimmen an Nicolas. Jan hatte 6.
Dankeschön.
Und ich gebe ab an die Fachjury.
Nicolas. Ich sage auch Nicolas.
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 Jan.
Danke.
Nicolas.
Nicolas, du sprichst mir aus der Seele.
Ah. Nicolas auf jeden Fall. Das geht raus an meinen Pfefferkorn Jan. Ne? Wirklich.
Ich bin auch bei Jan.
Okay. Damit haben wir die Jurystimme und die Publikumsstimme und beide gehen an Nicolas. Damit bin ich eh schon überstimmt und die erste Runde geht an Nicolas.
Viel Spaß in meinem Spiel.
Das bedeutet, vielen lieben Dank, Thomas, vielen lieben Dank, Jan. Ihr werdet euch zurück in die Jury ziehen. Nicolas, du rückst bitte rüber an das gelbe Mikrofon. Und wir begrüßen gleich unsere beiden nächsten Kandidaten, denn wir machen weiter mit Runde 2.
Round 2.
Wir haben 2 neue Kandidaten am Tisch und auch diese 2 Kandidaten haben eine Anmoderation verdient. Am orangenen Mikrofon, er ist der größte Terrence Malick Fanboy der Welt. Und er ist vor allem bekannt für seine kurzgehaltenen und dennoch stichhaltigen Argumentationsstil. Es ist Hardy Zaubitzer. Am roten Mikrofon, er ist ein Filmemacher und einer, der sehr außergewöhnliche Antworten an den Tag legt und dabei argumentativ so nett ist, dass man gar nicht merkt, dass man gerade wie von einer Schlange um den Hals gewickelt wurde. Es ist Kevin Kopacker. Und für Runde 2 wollen wir uns einem aktuellen Kinostart widmen. Und zwar startet in einer Woche am 7. Dezember der neue Film A Ghost Story. Den habe ich bereits gesehen und als ich den gesehen habe, musste ich die ganze Zeit irgendwie, hatte ich das Gefühl, das ist so ein Indie-Film und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die Indie-Version von Ghost, Nachricht von Sam. Und deshalb lautet die Frage der zweiten Runde: Welcher Blockbuster wäre besser, wenn man ihn als Independent-Produktion produzieren würde? Und Kevin, du darfst anfangen.
Ich habe mich für Die Mumie entschieden, der Hollywood-Film, der jetzt rauskam, der auch kläglich gescheitert ist in seinem Versuch, an dieses MCU anzuknüpfen und damit auch das komplett falsche Genre sich dem bedient hat. Und ich hatte mir überlegt, das Original, die Mumie kam ja 1932 raus mit einem Budget von 200.000. Was jetzt, ich weiß nicht, wie das Verhältnis für damals war, aber es ist natürlich ein wenig Budget. Und es kam dann später, hat Hammer nochmal in den 60ern die Mumie oder die ganzen Filme neu rausgebracht mit einem neuen Twist dazu, die dann eher brutaler waren oder auch in die Atmosphäre mehr reingingen. Und ich hatte mir überlegt, was halt ein Indie-Film auch ausmacht, auch im Horror-Genre im Vergleich zu Blockbustern, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass sie auch im Budget klein sind, dass dann viel mehr Sachen natürlich auf Atmosphäre ablaufen müssten. Man kann die Sachen, die das Böse vielleicht nicht sehen, was es dann umso unheimlicher macht. Von dem her wäre das ein Grund, warum ich das stärker fände, wenn es eine Indie-Produktion wäre. Ich hatte es dann auch weitergesponnen. Ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn Robert Eggers, der The Witch gemacht hat, die Regie führen könnte. Der macht jetzt auch Nosferatu, was auch ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Ich hatte mir vorgestellt, es könnte Greta Gerwig die Hauptrolle spielen mit Jason Schwartzman zusammen. Es könnte ja trotzdem noch eine weibliche Mumie sein. Das wäre vielleicht ganz spannend, gerade wenn es diese Greta Gerwig, die Protagonistin ist, die dann sozusagen gegen die Frau, also Frau gegen Frau, aber vielleicht auch das Frauenbild dann symbolisch dargestellt wird, das Veraltete gegen das Neue, die starke Frau gegen das alte Bild von der Frau. Genau, das ist meine Antwort.
Hardy.
Ich habe mir einen Blockbuster genommen, der gerade dadurch scheitert, dass er eine interessante Prämisse kaputt macht, dadurch, dass er Spektakel irgendwie bieten muss und das ist auch nicht gut und das ist Civil War. Und den hätte ich dann gerne so als intimes Kammerspiel, wo mehr mit Worten als mit Fäusten gekämpft wird. Und zwar mit den Worten von Aaron Sorkin. Und das Ganze wird inszeniert von Catherine Bigelow, die ja gerade auch mit Detroit so einen sehr klaustrophobischen Film geschaffen hat. Und ja.
Nicolas.
Ja, ich habe mir einen Blockbuster von vor 2 Jahren ausgesucht, der auch ja allgemein, glaube ich, eher als misslungen angesehen wird. Und das ist Fantastic Four von Josh Trank. Wenn man denn überhaupt sagen kann, dass der von Josh Trank noch inszeniert wurde, weil da gab es ja ganz viele Probleme. Und er hat ja wohl auch dann große Teile des Finales gar nicht mehr selber gedreht. Ja, und letztendlich hat, glaube ich, Josh Trank den Film ja quasi aufziehen wollen wie eine Independent-Produktion, nämlich eher als ein Film über diese 4 Jugendlichen quasi ja noch, die plötzlich mit diesen Fähigkeiten ausgestattet werden, mit denen sie überhaupt gar nicht umgehen können. Und ja, die dann quasi in diese Superheldenrollen irgendwie reingezwungen werden, obwohl sie sich noch gar nicht dazu bereit fühlen. Und ja, das war halt aber nicht die Vision, die das Studio wollte. Deswegen gibt es dann ein ja, glaube ich, Finale, wo wir uns alle darauf einigen können, dass das ganz furchtbar war. Wo er halt quasi dann aufhört, ein Charakterdrama zu sein und halt doch lieber ein spektakulärer Superheldenfilm sein möchte. Und ja, ich hatte jetzt gar nicht drüber nachgedacht, wen ich da also als Regisseur oder so einsetzen würde, aber ich würde sagen halt einfach, ich würde gerne den Film sehen, den Josh Trank hat machen wollen. Eben als sehr spektakelarmes, sehr charakterfokussiertes Drama, nicht um Superhelden, sondern um, ja, quasi um Jugendliche, die mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet werden.
Dann, bitteschön.
Meinst du Chronicle?
Mit Chronicle ist ja noch nicht alles gesagt. Ne? Man kann ja da noch mehr draus machen. Und es wäre vor allem interessant, weil Chronicle ist ja nun kein Superheldenfilm, der auf irgendeinem Ausgangsmaterial basiert. Und ich fände es halt gerade, glaube ich, schön, mal in der Welle dieser ganzen Superheldenverfilmung eine Verfilmung zu sehen, die tatsächlich sich einem Ausgangsmaterial bedient, aber tatsächlich mal etwas Interessantes damit anstellt und halt nicht sich immer gezwungen fühlt, in diese Blockbuster-Gefilde abzudriften.
Ja, das macht mein Film ja auch. Er funktioniert dann im MCU und gerade als ein großes Mittelfinale irgendwie macht er dann dieses ganz krasse Understatement, statt Action Worte zu bieten. Und Aaron Sorkins Worte sind ja, glaube ich, auch spektakulärer als ein Flughafenkampf.
Ja, was ich noch einwerfen würde, ihr habt ja beide Superheldenfilme gewählt und ich finde, also bei Fantastischen Vier finde ich an sich den Ansatz schön, aber was man bedenken muss, ist, dass sowohl bei, also eigentlich bei beiden Filmen bei dir, du hast dann einer der Charaktere ist das Ding, der andere ist die Flamme. Und wenn man das mit Low Budget macht, wird es halt schlecht aussehen. Das ist halt das Argument. Also da kann man noch so schöne Dialoge haben, das wird dann daran scheitern.
Das ist völlig egal, weißt du, weil die Dialoge sind ja quasi, spielen die Hauptrolle im Film. Ne? Also das ist, es geht ja nicht mehr nur darum, dass das gut aussieht. Ne? Das muss einen ja nur berühren und es muss stark erzählt sein.
Also gibt es ein Pappmaché-Kostüm von
genau, dem Ding. Genau, ja, wenn es nicht anders geht. Wenn das Opfer ist, was man bringen muss dafür, um ein wirklich seriöses, spannendes Drama zu erzählen, dann auch gerne mit einem Pappmaché-Ding.
Aber sind deine Worte auch von Drehbuchautor Aaron Sorkin von Social Network?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir, weil du würdest ja dann aber auch quasi den bereits bestehenden Cast aus dem MCU dann antreten lassen gegeneinander. Ja, ich weiß ja nicht. Ich würde fast schon sagen, auch wenn ich ja selber beim MCU mittlerweile raus bin, dass das ja doch irgendwie noch einer gewissen stilistischen Kontinuität unterliegt, dass ich halt sage, ich würde mir quasi einen Die Mumie-Film, das wäre ja dann auch etwas Unabhängiges, etwas Neues und mein Fantastic Four ja auch. Aber dein Film muss sich ja zwangsläufig einreihen in diesen Kanon der bestehenden Filme. Und da ist das ja nun wirklich ein sehr, sehr starker, Ausreißer. Aber
wer sagt das?
Ja, ich.
Und ich meine, also dieses ganze Color Grading sieht ja schon sehr irgendwie, es könnte so ein Gerichtsdrama sein, wenn die irgendwo sitzen vom Color Grading her und von dieser Fernsehoptik.
Aber jetzt die sowieso ist das wirklich ein Gerichtsdrama oder war das schon von Anfang an geplant?
Das ist, naja, es ist so Gerichtsdrama und 12 Geschworenen in einem Raum dann und sowas. Ja. Also es wird dann auch, also in Avengers 2 wird ja schon so ein kleiner Schwerpunkt gesetzt auf die Leute, die gerettet werden müssen und die Bürger, die das alles miterleben irgendwie. Und da in die Schiene wollte ja auch Civil War irgendwo so ein bisschen rein, damit, dass sie davon betroffen sind. Und das wird dann noch mehr ausgereizt dadurch, dass die Geschworenen dann über die Superhelden auch irgendwo richten müssen.
12 Angry Superheroes, das ist das eine. aber ich würde sagen, bei Civil War ist es auch, wie du meinst, ich glaube, das Publikum ist schon einen gewissen Stil, eine gewisse Ästhetik gewöhnt. Ich glaube, da würden die Leute eher irritiert sein, wenn da jetzt ein kompletter Stilbruch ist. Das ist ja nicht wie Logan, wo man sagt, das ist jetzt ein ganz abgesondert. Und zudem ist Civil War auch jetzt kritisch gesehen nicht, also kein schlechter, es ist bestimmt umstritten, aber es ist jetzt nicht so, wo alle der Meinung sind, dass es ein richtig schlechter Film ist, wo man jetzt mit Sicherheit sagen könnte, das wäre ein besserer Film, wenn es eine Indie-Produktion wäre.
Aber ihr redet jetzt gerade wie die Produzenten, die Josh Trank seinen Film mitgenommen haben.
Muss man auch. Ja, und im Gegensatz zu Mumie, wie er meinte, das steht halt für sich. Das kann man komplett einen Reboot machen. Also da hat man alle Freiheit der Welt. Man kann das sowohl dialoglastig machen, man kann auf die Atmosphäre plädieren, man kann es auch progressiv gestalten. Deswegen liefert mal ein paar Argumente dagegen.
Na, sehr schwierig.
Ich würde vielleicht noch sagen, also bei Nicolas gibt es dann in die Richtung jedenfalls mindestens schon Chronicle, der das irgendwie in Ansätzen oder einen größeren Ansatz macht. Und bei dir gibt es dann andere Horrorfilme oder den ganz alten Mumie-Film und sowas. Mhm. Und meins wäre so ein Superhelden-Gerichtsdrama, wie sowas ganz Neues.
Ich würde die Runde da schon mal beenden und ein kleiner Applaus für die drei Kandidaten. Ihr habt die drei Argumente gehört, liebes Publikum. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wer ist für Kevin und sein Reboot von Die Mumie?
Verdient.
13. Wer ist für Hardy und sein Reboot von Civil War? Ein sehr langer Arm und zwei weitere. Das sind immer noch drei. Und wer ist für Nicolas und Fantastic Four? Eine Stimme. Damit gehen wir rüber zur Jury. Wie sieht es aus, Jan?
Ich bin für Hardy.
Hardy?
Ganz klar für Hardy.
Kevin?
Lieber Hardy, falsche Antwort, aber richtige Begründung. Der Punkt geht an dich.
Kevin, gab ja keine Gegenargumente.
Kevin? Auch Kevin.
Ja, auch Kevin.
Ja, Kevin.
Kevin! Damit geht sowohl die Publikumsstimme als auch die Jurystimme an Kevin Kopaka. Das bedeutet wieder, Hardy und Nicolas, ihr dürft wieder zurück in die Fachjury gehen. Kevin, du darfst ans Gelbe. Round 2. Kommen wir in die nächste Runde. Und jetzt werden ein paar Jiggles nachgelegt. Sehr gut. So. Moment. Ja, ihr setzt euch richtig hin. Ja.
Stimmt das?
Denn wir kommen jetzt zu Runde 3.
Irgendjemand hat sein Bier vergessen. Round 3.
Und in Runde 3 begrüßen wir die beiden feministischen Smash Sisters der Cinematic Smash Brothers, die beide dafür sehr bekannt sind, feministische Filmdiskussionen an den Tag zu legen. Und sie sind noch nie zusammengetroffen und deshalb freuen wir uns sehr.
Wir freuen uns auch, oder?
Ja, unbedingt.
Und da haben wir zum einen am Orangenmikrofon. Sie schafft es in einer Sendung, einmal die komplette emotionale Palette abzudecken und nimmt dabei kein Blatt für den Mund. Es ist Anne-Katrin Kiewit.
Ihr dürft mich Anne nennen.
Ihr dürft sie Anne nennen. Und Rebecca ist so emsig, dass sie nicht nur ihre Antworten sehr, sehr fleißig ausarbeitet, sie schafft es sogar manchmal, die potenziellen Antworten ihrer Gegner und noch potenzielle Fragen der Blitzfragen mit vorzubereiten. Ein Applaus für Rebecca Görmer. Und auch in dieser Runde wollen wir uns einem aktuellen Kinostart widmen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, denn heute feiert auch der neue Pixar-Film Coco Premiere, der eher in die emotionale Schiene der Pixar-Filme schlägt und meiner Meinung nach sehr sehenswert ist. Und deshalb lautet die Frage, welcher ist der beste Pixar-Film aller Zeiten?
Coco.
Und Becky darf anfangen.
Ja, ich habe passend zu deiner Anmoderation und passend zu dem T-Shirt, was ich heute trage, ich dachte, wenn wir hier schon mal vor Ort sind, kann ich auch mal was Passendes anziehen zur Argumentation. Also auf meinem T-Shirt steht, Girls just wanna have fundamental human rights. Und natürlich habe ich mich für Merida entschieden, als besten Pixar-Film. Den einzigen Pixar-Film mit richtig guten, ausgearbeiteten Frauenfiguren, nämlich einmal Merida und einmal ihre Mutter. Eine Frauenfigur, die nicht so ist wie andere Frauenfiguren, die wir irgendwie in Pixar-Filmen kennengelernt haben, die so ein bisschen ungestüm und impulsiv ist und sich vor allem nicht vorschreiben lässt von irgendwelchen Konventionen, wie ihr Leben abzulaufen hat, die sich gegen veraltete Rollen und Gesellschaftsmuster einsetzt und das Ganze auch noch innovativ, also nicht nur mit so einer üblichen Trope von, sie weigert sich zu heiraten und dann passiert's auch nicht. Nein, sie setzt sich sogar selber dafür ein und tritt in den Kampf um ihre eigene Hand ein. Und die Tatsache, dass dieser ganze Film dann in der Mitte nochmal einen kompletten Bruch und einen kompletten Plot-Twist hat, macht ihn nur umso besser. Und ja, dabei belasse ich es erstmal.
Anne.
Ja, ich entscheide mich für den Pixar-Film, der meiner Meinung nach die kreativste Idee, die Grundidee hatte, und zwar für Inside Out. Inside Out beschäftigt sich mit dem, was in unseren Köpfen vor sich geht. Wir befinden uns den ganzen Film über im Kopf eines jungen Mädchens, Riley, und sehen tatsächlich eine sehr divers angelegte Anzahl an ausgearbeiteten Emotionen in Form von Charakteren. Wir haben Joy, Sadness, Anger und Disgust. Tatsächlich finde ich, dass dieser Film mit dem Worldbuilding und auch tatsächlich Character Design, mit der Emotionalität und auch dem Humor, den dieser Film hat, doch als stärkster Pixar-Film hervortritt.
Und Kevin?
Ich hatte mir überlegt, welcher Pixar-Film in 100 Jahren noch am relevantesten wäre. Und habe mich für Wall-E entschieden. Ich finde, aus vielerlei Hinsicht...
Sie wetten können, dass du jetzt Toy Story sagst.
Nee, aus vielerlei Hinsicht, finde ich, ist Wall-E tatsächlich der Film, an den ich am öftesten auch über den ich nachdenken muss. Zum einen natürlich, wie die Menschen dargestellt werden in dieser Zukunftsvision. Zum anderen aber auch diese Idee, dass das Bewusstsein über das Menschliche hinausgeht, dass halt diese Roboter auch dieses Bewusstsein haben oder sozusagen eine Leere in ihrem Leben füllen müssen. Also er ist ganz allein und trotzdem sieht er sich mit dieser Aufgabe bedacht, diesen Müll immer klein zu machen und dass er trotzdem diesen Sinn des Lebens sucht, den er dann auch in der Liebe findet. Was halt interessant ist, weil es halt kein Mensch ist, sondern halt ein Wesen, das kreiert wurde und dass aber trotzdem diese Seele irgendwie in ihm weiter existiert und dass dieser Drang nach der Transzendenz auf eine Art noch weiterlebt.
Ja, dann bitteschön.
Ja, würden wir über die beste erste Hälfte eines Pixar-Films reden, dann könnten wir über Wall-E reden. Das Ding ist, in der zweiten Hälfte wird er leider unfassbar gewöhnlich und konventionell bis hin zu langweilig. Also die erste Hälfte, da stimme ich dir zu, die ist schon hervorragend und auch liebevoll gezeichnet, aber die zweite Hälfte, finde ich, strahlt dann so negativ über diese erste Hälfte hinweg, dass ich das nicht mehr als den besten Film ansehen kann. Und was ich wirklich unschön finde an dem Film, ist dieses Fat-Shaming, was mit den Menschen gemacht wird, die dort gezeigt werden.
Ich winke. Ja, muss ich Becky tatsächlich zustimmen. Ich mag die erste Hälfte von Wall-E auch sehr. Finde die gut gelungen, gerade mit den nonverbalen, mit der nonverbalen Erzählweise. Genau. Warum? Ich möchte mal bestärken, warum ich mich für Inside Out entschieden habe und tatsächlich nicht für Brave. Und zwar finde ich, ich habe überlegt, okay, was macht denn den besten Pixar-Film einfach aus? Und ich finde, ich bin großer. Ihr habt bestimmt alle Folgen von Cinematic Smash Bros. Gehört, deswegen bin ich ein großer Merida-Fan. Aber tatsächlich finde ich, dass eben doch ein bisschen mehr dazu gehört. Und zwar die witzige Grundidee von Pixar. Dann tatsächlich auch einfach ein Worldbuilding, Charaktere zu wählen, die nicht unbedingt in erster Linie wirkliche Menschen sind. Also dieses fantasievolle, dieses abstrakte Denken. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich da doch sehr wohl gefühlt habe im Kopf eines 11-jährigen Mädchens, das durch einen kleinen Vorfall, für sie sehr groß, nämlich einen Umzug in eine neue Umgebung, einfach aus ihrem emotionalen Gleichgewicht gerissen wird und dann dadurch auch ihre kleinen, für uns verbildlichten Charaktere einfach total in ein Abenteuer gestürzt werden. Und der Detailreichtum und ich sag nochmal, der Detailreichtum. Der ist einfach, wahnsinnig gut gelungen.
Ja, apropos Detailreichtum, du sagst, was zeichnet einen Pixar-Film aus? Ich finde, ihn zeichnet vor allem eine unfassbar gute Animationsqualität aus. Und ich meine, wer denkt bei guter Animation nicht gerade an Meridas rote Haarsträhnen?
Computer animiert.
Programmiert. Die um ihren Kopf herum streichen oder an die verschiedenen Level von Nebel, die sich über den Wald legen bei Merida. Also die Animationsqualität ist einfach so hervorragend bei diesem Film, was ihn wirklich zu einem der besten, wenn nicht dem besten Pixar-Film macht. Und bezüglich nur Menschen, es ist ja nicht so, dass es in Merida nur Menschen geben würde, sondern die Menschen verwandeln sich ja zwischendurch auch in Bären, also sowohl die Mutter als auch die drei Drillingsbrüder.
Die drei
Nein, der dritte Zwilling war was anderes. Die verwandeln sich in Bären und dementsprechend haben wir auch das bei Merida gegeben.
Das stimmt. Ich denke, Merida hat einfach einen größeren Märchencharakter tatsächlich, diese schottischen Sagen. Ich denke, dass Inside Out einfach von Grund auf innovativer, kreativer ist. Ich stimme dir zu, die Haare finde ich wunderschön, tatsächlich von Merida. sind tatsächlich, habe ich gelernt, programmiert, nicht animiert, sehr interessant. Also so geschrieben, gecodet, so heißt das. Ich finde, bei Inside Out hat man einfach schönere Stufen in der Animationsart. Also du hast die Emotionen, haben dieses grisselige, etwas verschwommene, das ist mir auch erst beim Rewatch aufgefallen, dass die Outlines quasi verschwimmen. Also man kann sie gar nicht fassen, im Gegensatz zu den echten Menschen, die einfach einen klaren Pixar-Stil haben. Dann hat man abgefahrene Figuren wie der imaginäre Freund von Riley, dessen Name mir gerade, danke, Bing Bong, Raketenantrieb und so. Ich finde tatsächlich, dass einfach auch die Animationsart ein bisschen kreativer und auch diverser gezeigt ist tatsächlich. Auch tatsächlich muss man sagen, dass man mit den Figuren einfach mehr machen kann. Also wir sehen ja dann auch in andere Köpfe rein, wir sehen, okay, wie verändern die sich, wenn sie erwachsen werden. Vielleicht stereotyp gezeigt tatsächlich, aber trotzdem hat man einfach viel mehr Spielraum, glaube ich, da irgendwie so ein bisschen, ja, diesen Pixar-Witz reinzubringen. Ja.
Ich wollte nur kurz andeuten zu der Body-Shaming-Sache. Ich hätte es jetzt so interpretiert, dass es jetzt gar nicht darum geht, also wie die jetzt körperlich veranlagt sind, sondern dass die Menschen die Verantwortung abgeben, also dass sie sozusagen alles abgeben nach außen und sich einfach treiben lassen.
Ja, aber dann muss ich sie nicht alle so zeichnen und der Lächerlichkeit preisgeben.
Das stimmt, aber das jetzt nur, wie das zu interpretieren ist. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zumindest wie man halt Wall-E, wie man das, wie ich den Film zumindest sehe, dass es ja letztendlich dann diese Maschine die einzige Person ist, die Verantwortung übernimmt. Und ich finde, das ist halt eine, jetzt im Sinne von Moral oder was der Film einem für eine Nachricht gibt oder für eine Warnung vielleicht auch, ist das sehr relevant. Zu Merida würde ich sagen, es ist auch ein schöner Film und du hast jetzt vor allem die progressiven Werte da betont und da würde ich dir recht geben, das ist bestimmt der progressivste Pixar-Film, das heißt aber nicht, dass es der beste ist. Zu Inside Out würde ich sagen, es ist auch ein sehr schöner Film, der ist natürlich auf der emotionalen Ebene das ganz schön beleuchtet.
Ja. Emotionale
Aber würde ich trotzdem sagen, dass im Sinne von, was so die Gesamtbotschaft ist oder die Reichweite, die vielleicht die Botschaft hat und die Langlebigkeit dieser Botschaft, finde ich dann Wall-E immer noch am längsten relevant.
Aber wie rechtfertigst du? Also ich finde tatsächlich auch die erste Hälfte von Wall-E, ich bin großer Wall-E und auch Eva-Fan. Ich finde dieses Technik-Mensch, die ganze Debatte super schön. Ich muss Becky einfach recht geben. Ich meine, ich weiß, Pixar macht tatsächlich Familienfilme, Kinderfilme. Wie stellst du dar, dass Menschen sich vernachlässigen, alles machen lassen? Ich denke aber doch, dass heutzutage oder auch damals, als Wall-E produziert wurde, dass man ein bisschen progressiver, schlauer drüber nachdenken kann, wie man es darstellt. Auch diverser tatsächlich. Ich meine, du musst nicht irgendwie überzeichnete, dicke Menschen zeigen, was einfach tatsächlich Richtung Fatshaming läuft. Und ich finde, auch sobald gesprochen wird, muss ich auch sagen, ist Wall-E für mich einfach nicht mehr, hat nicht mehr die Qualität, die es in der ersten Hälfte des Films hat. Und genau deswegen. Das hört sich jetzt sehr emotional an, aber ich glaube, meine Stimme verschwindet einfach so.
Zu Botschaften der Filme würde ich auch gerne nochmal auf Inside Out kommen, denn ich finde, also ich war auch zuerst ziemlich begeistert von diesem, wie das mit den Emotionen alles dargestellt ist, aber ich finde, es hat auch einen gefährlichen Part in der Botschaft mit drin, nämlich dieses, also die Riley ist ja schon sehr fremdbestimmt durch ihre Gefühle, auch wenn es natürlich ihre Gefühle sind, aber sowas wie ein freier Wille, der irgendwie auch, finde ich, für Kinder in der Entwicklung essentiell ist, der taucht irgendwie überhaupt nicht auf, sondern wird von den Gefühlen vollkommen überdeckt. Und das finde ich schon auch eine schwierige Botschaft.
Ich denke tatsächlich, dass sich der freie Wille so ein bisschen zusammensetzt dadurch. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, wer ist denn nur fröhlich, nur traurig, nur wütend? Also was, das wissen wir, glaube ich, alle hier in diesem Raum irgendwie, dass es doch immer ein Mischmasch ist. Und ich denke, vielleicht setzt sich dadurch diese Art von freier Wille zusammen. Und ich denke einfach, ich finde, das ist ein spannendes Alter, was sie gewählt haben für Riley. Ein 11-jähriges Mädel, was super gern Hockey spielt und auch viele Freunde hat und ihre ganzen lustigen Inseln da in ihrem Charakter. Ich finde, das ist schön dargestellt und auch einfach, was so ein Bruch bedeuten kann und was aber auch Positives daraus hervorgehen kann. Ich finde, das ist einfach eine schöne Botschaft.
Ich würde gerne noch was zu deinem Argument sagen, dass Merida nur ein Märchen ist. Ich finde, es ist tatsächlich eine Hommage, also er schafft es, eine Hommage an Grimms Märchen und Andersen-Fabeln zu sein, ohne in die grässlichen Rollenbilder zu verfallen, die es in Märchen normalerweise gibt, und ist damit eigentlich genau das Märchen, was ich mir als Kind immer gewünscht hätte, dass es das gegeben hätte.
Da stimme ich dazu. Macht es das zum besten Film, besten Pixar-Film? Ja. Who knows?
Ja, who knows?
Was für eine Überleitung.
Eine Überleitung, die mir da so hingelegt wurde. Und das ist auch das Ende dieser Runde. Und da fangen wir doch gleich an mit der Publikumsstimme. Wer ist für Becky und Merida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer ist für Anne und Inside Out? Und wer ist für Kevin und Wall-E? Das heißt, wir haben einen Gleichstand zwischen Becky und Anne.
Super cool.
Geil.
So haben wir uns das vorgestellt, Leute.
Und ich bin gespannt, was die Fachjury sagt. Jan.
Rebecca.
Becky.
Anne.
Bitte?
Anne.
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 Go Annie, go Annie, go Annie, Annie, Annie.
Anne. Kevin. Ich bin auch progressiv und stimme für Kevin.
Gleichstand zwischen Anne und Becky.
Kriegt jeder einen halben Punkt. Ja, der Mensch, da haben wir ja einen Gleichstand beim Publikum und eine klare Juryentscheidung für Anne. Ja, ich fand es auch sehr, sehr schwierig. Ich fand Beckys Argumentation sehr stark, dass es nicht nur ein Märchen ist, sondern dass es sozusagen das progressivste Märchen ist, das wir haben. Anne hat sich aber sehr gut darauf konzentriert, was macht ein Pixar-Film aus?
Und Argumente.
hat immer wieder diese Pixar-Elemente aufgegriffen. Und ich glaube, ich gehe da auch mit den anderthalb Stimmen für Anne mit. Und die Runde geht deshalb an Anne. Das heißt mal wieder, Anne rückt rüber ans gelbe Mikrofon und Kevin und Becky dürfen zurück in die Fachjury gehen. Und wir machen weiter mit, Moment, ich zähle nochmal, Runde 4.
Round 4.
Adam ans rote Mikrofon und Christian ans gelb-orange Mikrofon.
Gelb-orange.
Gelb-orange.
Hallo.
Hallo.
Ahoi.
Hi.
Genau, am Orangenmikrofon haben wir einen Smash-Bruder der ersten Stunde. Er opfert gerne mal einen runden Sieg für einen guten Film. Und er ist der einzige Mensch, glaube ich, der Welt, der Wonder Woman mit Nicolas Cage besetzen würde. Es ist Christian Steiner.
Und er hat einen neuen Hut. Malibu Stacy, Simpsons, sorry.
Und auch am roten Mikrofon haben wir einen Smash-Bruder der ersten Stunde. Er hat im Laufe des Jahres, er hat Fäden geführt, er hat Teams aufgebaut, Bündnisse geschlossen und er hat versucht, The Rock komplett nur mit The Rocks zu besetzen. Ein Applaus für Adam Arndt. Und die Frage lautet, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr guckt manchmal einen Film und ihr habt das Gefühl, es gibt so etwas, was immer nur in Filmen gemacht wird. Aber wenn ihr das in eurem echten Leben probiert, dann funktioniert das nie. Und deshalb lautet die Frage, welches Filmklischee würde niemals im echten Leben funktionieren? Und Adam, du darfst anfangen.
Ich fange schon wieder an. Oh. Okay. Ich habe lange überlegt bei dieser Frage, weil ich fand, von allen Fragen, die wir bekommen haben, war das, glaube ich, wirklich die herausforderndste. Und da gibt es natürlich eine ganz lange Liste an Sachen, die man machen könnte. Bei den verschiedensten Genren habe ich dann geguckt, was denn geht. Aber ich möchte es mal so einleiten. Stellt euch vor, ihr seid ein reicher Multimilliardär und ihr plant die ganze Zeit, die Welt zu erobern. So, und nun habt ihr euren Erzfeind in so einen Operationssaal quasi entführt und festgebunden. Und bevor ihr ihn einfach töten könntet, weil er festgebunden und wehrlos ist, erzählt ihr ihn erstmal euren kompletten Plan und eure Lebensgeschichte. Und ja, das gibt ihr natürlich genug Zeit, irgendwie eine Münze aus der Tasche zu holen oder sowas und auf einen Laser, tödlichen Laser zu schießen und sich durch gezielte Schüsse dann zu befreien. Oder aber irgendwie die Killerbarsche, die ihr drapiert habt in liebevoller Kleinarbeit, die ihr großgezogen habt, euer Leben lang, mit denen ihr eine innige Verbindung habt, auszuschalten durch einen gezielten Stromschlag oder sowas. Und deswegen finde ich das Monologisieren von Superschurken in ganz vielen Fällen fürchterlich und das würde im echten Leben nie funktionieren, sondern James Bond würde dir mit der Glock wahrscheinlich irgendwie 2 in den Kopf schießen und dann wäre die Sache erledigt.
Christian.
So, ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, bitte.
Folgendes Problem. Wir kennen es alle. Wir sitzen gemütlich zu Hause, vielleicht auch im Kino, wir gucken auf die große Leinwand und was passiert? Kaffee. Die Leute gehen los und kaufen Kaffee. Und es regt mich jedes Mal auf, weil so wie im Film Kaffee nicht nur gekauft, sondern vor allem getrunken wird, ist es völlig unmöglich, im realen Leben so den Kaffee zu trinken. Ich bin kein guter Schauspieler, aber ich zeige es euch mal kurz. Die Leute kommen in den Coffeeshop, kriegen ihren Kaffee, gerne auch in so einer romantischen Komödie. Man bekommt den Kaffee und man trinkt ihn so. Ja? Und jedes Mal, ich habe diesen Becher doch heute gekauft, ich war heute in einem Café, ja, wenn ich so einen Becher bekomme, dann sieht das folgendermaßen aus. Oh, oh, das ist aber ganz schön heiß, oh, ja, und es regt mich einfach jedes Mal auf. Die Leute im Film, ja, wissen oder können einfach nicht so spielen, dass dieser Becher heiß ist, ja, es geht um Hitze, da steht ja auch drauf, Becher ist heiß, keiner kann das irgendwie nachvollziehbar darstellen. Dann, der Becher ist voll, ja, man könnte mit jedem Schluck, mit jedem Schritt könnte man kleckern und sich verbrennen. Dann fangen sie an zu trinken und rammen sich literweise diesen heißen Kaffee in die Kehle. Und wenn wir das tun würden im realen Leben, ja, wir würden mit Verbrennung ins Krankenhaus kommen und das mindestens 3-mal am Tag, ja. Also, das schlimmste Filmklischee aller Zeiten ist Kaffee.
Und Anne, was hast du vorbereitet?
Also wir kennen es alle, wir gucken eine romantische Komödie oder auch einen super tollen Actionfilm und die beiden schönsten Menschen im Film treffen sich, küssen sich, verbringen die Nacht gemeinsam und wachen am nächsten Tag zusammen auf. Und was passiert dann? Die After-Sex-Bettdecke. Weil natürlich ist es so, dass die Frau oder auch der Mann sich im Film elegant aus dem Bett schlängeln. Man sieht natürlich gar nichts. Sie nehmen das seidene Tuch, wickeln es um sich und gehen elegant ins Bad. Habt ihr das schon mal in Real Life probiert? Sicherlich, also ich habe es tatsächlich probiert jetzt. Ich nehme meine Steppdecke im Winter in Berlin wahr, dann nehme ich mir hier meine zweilagige Wolldecke und wickel mir das einmal rum, damit das auch ganz elegant aussieht. Und dann schleife ich das ganze Zeug einmal durch die Wohnung ins Bad. So, und was habe ich dann? Ich habe dann wahrscheinlich die Hälfte der Einrichtung habe ich in dieser Bettdecke hängen. Ich sehe sicherlich nicht elegant aus. Mein neu kennengelerntes Date oder meine schon lang vorhandene Liebe findet das eher urkomisch als super sexy. Und ich frage mich, woher haben die immer diese seidenen Laken? Frieren die nicht? Es ist New York mitten im Winter. Sie haben die seidenen Bettlaken. Oder, ja, keine Ahnung, überall sind diese After-Sex-Bettlaken. Und ja, ich glaube, man muss tatsächlich ein Bootcamp, ein Studium, irgendwas absolvieren, um das so super elegant hinzukriegen, dass man elegant mit diesen Bettlaken ins Bad sonst wohin gehen kann. Deswegen mein liebstes Filmklischee, was auf keinen Fall funktioniert, ist die After-Sex-Bettdecke.
Dann bitteschön.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer am Bett dran und dann habe ich so doppelseitiges Klebepapier, mit dem ich mich dann zuwickle, bevor ich dann ins Klo gehe und mich wasche. Also deswegen finde ich das völlig realistisch, dass das passiert in Filmen.
Adam, das sind Dinge, die wusste ich noch gar nicht über dich. Mensch.
Ja, ich würde auch sagen, also die After-Sex-Bettdecke ist ja nicht so sehr das Problem wie vielleicht die richtige Technik, oder? Also.
Aber der Grund ist doch dahinter. Ich meine, bekommst du das elegant hin? Sieht das wirklich so schön aus? Ist es tatsächlich praktikabel? Ist es nicht einfacher, wenn du dir den Schlübbi einfach überziehst und dann zack durch die Wohnung oder einfach nackt durchläufst? Ich meine, das Ding ist also, wie gesagt.
Ist doch kalt.
Ja, aber wieso nimmst du die Bettdecke? Warum? Warum ziehst du nicht irgendwas an? Warum nimm deine Klamotten, die neben dem Bett liegen? Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Genau. Und ja, zum Kaffee möchte ich sagen, sehr lustig vorgetragen. Ich mag auch, dass du Props dabei hast, weil Props sind alles meistens. Aber es gibt tatsächlich Leute, die recht hitzeunempfindlich sind. Und ich als Kaffee-Junkie kann sagen, dass ich mir, glaube ich, recht film-esk morgens den Kaffee hinter die Binde kipp. Ja, auch aus so einem Kaffee-to-go-Becher.
Das möchte ich gerne sehen. Ich
das
hoffe, wir können
das
nach der Show irgendwie noch gerne. Danke.
Christian, vor der Arbeit treffen wir uns irgendwie kurz und ich zeig dir, wie ich mit dem Kaffee dann hantiere.
Ja. Ich hoffe, ich kann noch was lernen. Ja. Ich möchte auch noch was sagen. Und zwar finde ich den Einwand zu dem Superbösewichten, der erstmal dem Superhelden erklären muss, wie sein Plan funktioniert. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Genau darum geht es doch in dem Moment. Der Schurke will doch auch intellektuell dem Helden überlegen sein und ihm zeigen, wie großartig ist und deshalb muss er ihm diesen ganzen Plan nochmal erzählen. Das Problem ist halt einfach nur, dass es dann immer wieder schief geht und du hast ja auch dieses Beispiel so schön eingeläutet, hast gesagt, wenn wir Milliardäre wären, wenn wir die Superschurken wären, ich kann dir versichern, wenn ich es wäre, dann würde es nicht schief gehen.
Ich glaube bei mir, ja. Ich stimme Christian zu, ich würde den Typen einfach oder die Person ordentlich festbinden und halt alle Eventualitäten wahrscheinlich vorher ausräumen. Ja, genau, und dann wird das schon klappen. Aber ich würde auch meinen Plan erzählen wollen, weil es gibt doch nichts Cooleres als, haha, guck mal,
das habe ich mir überlegt. Genau, noch richtig schön Salz in die Wunde streuen und sich noch überlegener fühlen. Darum geht es doch
in dem Moment. Und ich würde eine kugelsichere Weste tragen und hätte irgendwie Aluminium, Stahl, wie heißt das, was ist feuerfest? Also eine super Haut einfach, was dann halt einfach alles ab... Also weil wir sind ja im SuperheldInnen-Film.
Ich glaube, diese Kaffeegeschichte hat uns verdeutlicht, dass Christian Superschurke in the making ist und irgendwann mal alle Kaffee-Companies wahrscheinlich verklagen wird,
keine
weil
Karten
er
für Christian,
viel zu
gefährlich.
Oft verbrüht hat an Kaffees. Ist für mich gar nicht so ein großes Problem, glaube ich, in Filmen. Da gibt es andere Sachen, zum Beispiel, dass Leute irgendwie nie
Bettdecken
oder dass Leute sich am Telefon nie Tschüss sagen oder dass Superschurken so viel Geld verbrennen, um Pläne zu machen, die dann doch am Ende scheitern. Da würde ich lieber nochmal zwei Schritte extra machen und tatsächlich dafür sorgen, ja.
Was für tragische Figuren eigentlich, ne?
Da möchte ich aber auch noch einen Punkt klar machen, und zwar die beiden Sachen, die ihr jetzt so eingewandt habt, haben ja durchaus erzählerische Funktionen oder ästhetische Funktionen.
Dass man die Frau nicht nackt sehen darf?
Nee, aber das hat ja ein bisschen mehr Erotik vielleicht, wenn sie sich noch in so einen Bettlaken hüllt, als jetzt einfach nur plump einen nackten Körper zu zeigen.
Ich möchte plump den nackten Körper sehen.
Gut, hat auch seine Argumente, aber was ich sagen wollte ist, es geht halt darum, dass es durchaus Funktionen dafür innerhalb dieser Erzählung und innerhalb dieser Filme gibt.
Ich finde es eher unfunktional, Christian. Funktional wäre, wenn du einfach kurz Pipi machen gehst und wieder zurückkommst. Nackt.
Naja, aber Film ist ja mehr als nur reales Leben. Es geht ja auch um Handlungen, es geht um Ästhetik, es geht um Inszenierung.
Um prüde Menschen.
Vielleicht auch
was das,
aber...
Was ist das Nomen von prüde?
Das hat mein Kaffee halt nicht. Also mein Kaffee hat nie eine Funktion.
Prüderie?
Prüderie. Das ist halt einfach nur ein ein überlaufendes...
Ich glaube, dein Kaffee-Ding ist eigentlich gar kein richtiges Problem, weil aus rechtlichen Gründen dürfen, glaube ich, Kaffee-Companies gar nicht mehr eine bestimmte Temperatur überschreiten, wenn sie den Kaffee servieren. Und dann gibt es auch noch bei Kaffeebechern tatsächlich diesen Fingerschutz. Und deswegen, wenn du mal genau hinguckst, werden die meisten Filme wahrscheinlich sogar diesen Fingerschutz schon etabliert haben. Deswegen ist es vielleicht gar kein Problem mehr. Vielleicht war es in den 90ern ein Problem, aber heutzutage ist es kein Problem.
Also möchtest du sagen, ich gucke die falschen Filme mit Kaffee? Ja.
Guck nicht alle McRyan-Filme 10.000 Mal, bitte.
Point taken.
Fortschritt.
Seid ihr fertig?
Ja.
So, liebes Publikum, ihr wisst, was jetzt folgt. Welcher der Kandidaten hat eurer Meinung nach die besten Argumente geliefert? Deshalb einmal die Karten hoch für Adam und die Monologe der Schurken.
Oh, Adam, das läuft gut.
Das sind 8. Und dann einmal für Christian und sein Kaffeeproblem. Auch 8. Wir haben schon wieder ein Stechen. Und Anne und die After-Sex-Bettdecke.
Ey, ich mag dich.
Und wir geben ab in die Fachjury. Jan, wie sieht's aus?
Adam.
Christian.
Anne.
Oh. Auf jeden Fall Anne.
Klar, kein. Christian.
Super Schurkenlachen.
Anne, ich fühl das.
Christian.
Adam.
Adam.
Christian.
Christian, damit hat die Jury das knappeste Ergebnis, das man sich vorstellen kann, geliefert. 4 Stimmen für Christian, 3 Stimmen für Anne, 3 Stimmen für Adam. Die Jury-Stimme geht damit an Christian.
Oh oh.
Und ja, der Vorgab ist ein Stechen. Und ich muss auch sagen, Christian hat seine Geschichte mit so viel Verve hier etabliert. Ich meine, das muss man erstmal bringen.
Es war mir ein persönliches Anliegen, möchte ich sagen.
Es ist ein fucking Kaffeebecher, den er mitgebracht hat, Leute.
Aber
nur wegen dem Props.
Argumentativ hat er darüber hinaus auch noch aufzeigen können, dass eure beiden Elemente, er hat zumindest probiert, manchmal sogar gewisse in den Regeln, also ich fand das vor allem gerade bei Adam stark, dass er auch gesagt hat, naja, als Schurke, vielleicht ist das Problem, dass die Leute abhauen, aber der Monolog ist ein tolles Element. Und ja, deshalb geht für mich knapp, aber sie geht für mich die Runde, sie geht an Christian.
Dich möchte ich mit der Bettdecke sehen.
Darf ich kurz meine Zweitwahl nennen? Ja, weil ich habe ja gesehen, dass ich Christian hier habe und eigentlich war meine Zweitwahl, ich habe es mir überlegt, Superman Skyrim-Identität, weil...
Ich hab's auch schon jetzt befürchtet. Bin ich Clark Kent,
jetzt bin ich Superman.
Ich war auch darauf vorbereitet, also...
Ich hatte noch Schlägerei unter Männern. Dann lachen sie und dann werden die beste Freunde einfach so.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Christian, du rückst rüber ans gelbe Mikrofon. Und wir kommen jetzt schon zur vorletzten Hauptrunde, und zwar zur Runde 5. Round 5. Und in Runde 5 begrüßen wir am orangen Mikrofon. Moment, müsst ihr nicht tauschen? Bei mir sagt mal, meine Karten sagen, Luise sitzt am orangen Mikrofon. Also, am orangen Mikrofon begrüßen wir. Ja, während noch die Blocks zurückgereicht werden. Begrüßen wir eine Kandidatin, die es verstanden hat, ihre Leidenschaft für den Fußball auch zu einer Leidenschaft für den Filmdebattiersport werden zu lassen. Gäbe es mehr Filme über den Schalke 04, ich glaube, wir hätten sie bereits alle im Podcast gehört. Es ist Marie-Louise Siebeck. Am roten Mikrofon und am iPhone auch. Er ist der Filmhistoriker mittlerweile unter den Smash Brothers und bedient sich sehr gerne Filmklassikern. Es sei denn, wenn er merkt, es muss doch eher um die Argumente gehen und dann wird es auch gern mal Star Wars. Und das ist Alexander Matzkeit.
Hallo.
Ja, und weil wir ja heute hier das große Jahresfinale feiern, also auch ein Ende dieses Filmdebattierjahres, lautet meine Frage, welches ist das beste Filmende aller Zeiten? Und Alex, du darfst anfangen.
Ja, also es gibt sehr viele ikonische Filmenden in der Filmgeschichte. Aber ich habe gedacht, bei dieser einmaligen Gelegenheit heute nehme ich meinen Lieblingsfilm. Und das ist 2001 A Space Odyssey. Also wir erinnern uns, der Film ist immer merkwürdiger geworden, so über den Laufe des Films, und er kulminiert dann in dieser total abgefahren, trippigen Jupiter and Beyond Sequenz. Farben, merkwürdige Musik von Ligeti, komische Effekte und so weiter. Und dann plötzlich Stille, Ruhe und in einer Abfolge von Einstellungen ganz ohne Dialog begegnet sich der Astronaut, den wir kennengelernt haben im Laufe des Films, Dave Bowman, in so einem merkwürdigen barocken Setting mit weißen Wänden irgendwie ständig selbst, immer älteren Versionen seiner selbst. Und er guckt sich quasi selber beim Altern zu. Und dann liegt er auf dem Bett als steinalter Mann und plötzlich ist dieser Monolith wieder da, der uns immer wieder begegnet ist über den Film, von dem wir immer noch nicht so richtig wissen, was er ist. Und Dave streckt seine Hand aus und wird wiedergeboren als das Starchild in einem kosmischen Sonnenaufgang. Und dazu hören wir, wie ganz zum Anfang des Films, Richard Strauss: Also sprach Zarathustra. Also das Leben, das Universum und der ganze Rest in einem Filmende. Was kann man sich Besseres wünschen?
Das wird uns Luise wahrscheinlich sagen jetzt.
Ja, zum Beispiel, you met me at a very stage time in my life. Fight Club, eindeutig das beste Filmende. Wir sehen beide am Ende dastehen, regungslos. Sie gucken auf diese Gebäude, die gerade einstürzen. Und dann setzt dieser fantastische Song ein der Pixies. Und es ist einfach nur Where is my mind, der diesen unglaublichen Film beendet. Und darum kann Fight Club einfach nur das beste Filmende sein.
Christian.
Ich werde jetzt vielleicht ein paar Leute überraschen, denn ich werde nicht sagen, der erste Superman-Film mit seinem großartigen Ende, wo Superman die Zeit zurückdreht. Ich werde auch nicht sagen, La La Land mit diesem wunderbar poetischen Ende. Ja, ich habe mich vorbereitet, Freunde. Es geht um Folgendes, es geht um die Truman Show. Die Truman Show hat natürlich das großartigste Ende aller Zeiten. Ich kann es vielleicht kurz ein bisschen einordnen, ihr habt alle natürlich den Film gesehen. Aber es geht natürlich am Ende darum, dass Truman erstmal seine allergrößte Angst überwindet, sich auf das Boot setzt, aufs Meer segelt, weil er einfach weg will. Er will raus, er will ausbrechen. Und natürlich Christoph, der Schöpfer der Reality-TV-Show, zwingt ihn mehr oder versucht ihn zu zwingen, aufzugeben, zurückzukehren. Er beschwört Wellen, er beschwört Stürme, er will, dass Truman scheitert. Aber Truman kann sich durchsetzen. Er bricht nicht ab, und er kehrt auch nicht zurück. Und danach geht's eigentlich erst so richtig los. Truman segelt glücklich der Sonne entgegen. Und dann kommt dieser wunderbare Moment, wo dieses Schiff mit seiner Spitze tatsächlich an den Horizont piekst und den Horizont aufbricht. Und Truman zum allerersten Mal an die Grenzen seiner eigenen Welt stößt. Diese Grenzen hat er vorher nie wahrgenommen. Die spürt er jetzt zum allerersten Mal. Wunderbar gespielt von Jim Carrey, wie er seine Hand auf diese Wand legt und damit zum ersten Mal eben die Grenzen seiner Welt feststellt. Das ist natürlich die Grenze des Filmstudios. Ja, Truman Show ist natürlich in einem Filmstudio gedreht. Alle wissen es, nur nicht Truman. Er legt halt die Hand auf diese Wand und er läuft ganz langsam an dieser Wand entlang und kann gar nicht glauben, was da eigentlich vor seinen Augen los ist. Und dann, ja, es wird immer schöner, dann kommen diese Stufen in dieser Wand, in dieser Himmelswand. Diese Stufen, die natürlich eine Richtung haben nach oben. Und dort findet sich eine Tür, der Ausgang. Der Ausgang aus seiner Welt, aus seiner eingesperrten Welt, von der er vorher gar nicht wusste, dass er da eingesperrt war. Und dann meldet sich Christoph und sagt Truman, zum allerersten Mal spricht der Schöpfer zu seinem Geschöpf, nämlich Christoph zu Truman, und sagt: Truman, komm schon, du willst doch gar nicht gehen. Du hast das doch alles gar nicht. Komm wieder zurück und wir drehen die Zeit wieder zurück und wir sorgen wieder dafür und alles ist cool und alles drehen wir wieder zurück. Und Truman fragt, war denn überhaupt irgendwas real? Und er sagt, ja, du warst real. Und trotzdem, obwohl es zum ersten Mal diesen Dialog gibt, fasst sich Truman ans Herz. Er dreht sich auch erst von der Kamera weg, trifft seine Entscheidung, dreht sich zur Kamera hin, verbeugt sich ein allerletztes Mal und liefert seine wunderbare Catchphrase. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Er verbeugt sich, er geht durch die Tür ins schwarze Nichts. Und der Film ist vorbei. Ein wundervolles Ende.
Moment, der Film ist da gar nicht vorbei.
Ich weiß, da kommen wir im Konter noch drauf zu sprechen. Aber das erstmal an dieser Stelle.
Dann dürft ihr jetzt... Ja, bitte, Alex.
Also Christian verschweigt sehr strategisch dass der Film eben nicht mit dieser großen Geste vorbeigeht, sondern dass danach noch was kommt, nämlich, dass man mindestens, genau weiß ich es auch nicht mehr, aber noch die Frau sieht, die das Ganze eingefädelt hat, die Schauspielerin, die vorher an seiner Seite war.
Wir sehen die Zuschauer des Spektakels.
Genau, ja. Aber das ist dann doch das eigentliche Ende des Films, oder?
Ich würde sagen, nein, denn das Ende des Filmes ist ja nicht zwangsläufig nur die letzte Einstellung, es ist der letzte inhaltliche Sinnakt. Und das ist natürlich der letzte Akt des Filmes. Und natürlich ist das eben so großartig, weil A, es ist ein riesengroßes Payoff. Ein Ende sollte natürlich etwas zu Ende bringen. Und das passiert in diesem Fall. Wir haben Truman, unseren Protagonisten, der zum ersten Mal über sich hinauswächst, der seine Angst bezwingt, der das, was er will, auch bekommt, nämlich den Ausbruch. Dann haben wir auch den Antagonisten, der zum allerersten Mal überhaupt mit dem Protagonisten direkt interagiert, was natürlich auch wunderbar ist, das erst im letzten Akt zu machen. Und dann haben wir natürlich auch, was dieser Film ja die ganze Zeit bietet, mehrere Deutungsmöglichkeiten, die auch in dieser letzten Szene zusammenkommen. Wir können das Ganze religiös deuten. Hat Truman jetzt Gott erkannt? Hat Truman zum Glauben gefunden? Geht er die Himmelstreppe hoch und übergibt sich in die Hände von Gott? Das ist die Bildsprache des Filmes. Wir können es natürlich auch philosophisch deuten und sagen, Truman hat es endlich geschafft, das Höhlengleichnis zu überwinden. Er kehrt endlich in die wahre Welt. Das Schattenspiel, die Lügen hören endlich auf. Er kehrt in die wahre Welt. Und wir haben die Medienkritik dabei, nämlich die Zuschauer. Und das Schönste bei den Zuschauern ist, die gucken sich all das an. Wunderbar, wunderschön. Der letzte Kommentar der Zuschauer ist, ja, was läuft denn sonst eigentlich? Und sie schalten um und dann ist der Film vorbei. Also drei Deutungsebenen kommen da zusammen. So muss ein Ende aussehen.
Das ist schön, dass du jetzt irgendwie die letzten 10 Minuten der Truman Show erzählt hast, aber das ist einfach nicht das Ende. Und dafür, also das Ende ist das, wenn du das erzählt hättest mit den Zuschauern und die dann einfach sagen, gut, was gucken wir denn jetzt? Und das wäre meinetwegen ein gutes Ende gewesen, aber das ganze Bedeutungsschwangere und am Ende ist es eigentlich komplett kitschig. Und ich finde, man kann die Truman Show auch nur einmal gucken und dann hat man das alles verstanden. Bei Fight Club beispielsweise, da gibt es auch so viele Deutungsmöglichkeiten. Du meintest ja gerade bei dir auch sehr viele Deutungsmöglichkeiten. Fight Club würde das wahrscheinlich verzehnfachen.
Und, ich glaube allerdings, Space Odyssey würde es wahrscheinlich verhundertfachen. Also ich mag die beiden Filme beide sehr gerne, aber ich finde, sie sind halt doch in ihren Enden doch relativ eindeutig. Klar, sie lassen offen, was danach passiert. Ja, das ist ja jedes gute Filmende ist irgendwie so, dass es nicht alles irgendwie nett mit einer Schleife verpackt und wegschickt, sondern man weiß nicht, was danach kommt. Wie werden sich Marla und der Mann ohne Namen irgendwie weiterentwickeln? Was passiert mit Truman als nächstes? Aber es ist doch alles relativ, es wird irgendwie alles schön abgeschlossen, aber es fehlt mir dieses verstörende Element, was richtig gute Kunst ausmacht. Also, dass man als Zuschauer selber irgendwie noch was hinzufügen muss, dass man diese Lücke irgendwie füllen muss, die der Film lässt. Und das ist bei 2001 so. Ich habe dieses Starchild ist so unterschiedlich schon interpretiert worden, ja. Ist das eine Regression des Menschen? Ist es irgendwie die Geburt von etwas Neuem, von einem Supermensch und so weiter? Weil, ne? Und es gibt auch tatsächlich eine relativ eindeutige Erklärung dieser letzten Szene, die ich beschrieben habe, wenn man quasi mal den Roman gelesen hat. Aber Kubrick hat sich halt explizit entschieden, diese ganze Erklärung wegzulassen und stattdessen dem Zuschauer die Rolle zu überlassen, das mit Bedeutung zu füllen. Und ich finde, das macht halt richtig große Filmkunst und ein richtig tolles Filmende aus. Dass man noch ewig darüber diskutieren kann, was eigentlich wirklich passiert ist.
Ja, aber genauso diskutierst du ja am Ende von Fight Club. Und du meintest gerade, bei dir ist es relativ eindeutig, in welche Richtung das Ganze geht. Und bei Fight Club ist es nämlich überhaupt nicht so. Also wir haben ja auch, dass der Anfang von Fight Club quasi das Ende ist, was dann, wie gesagt, mit diesem großartigen Song, der halt nicht besser passen würde in diesen Film, Where's My Mind, abgerundet wird. Und was ich halt auch noch besonders finde, ist, dass David Fincher als Regisseur am Ende auch noch komplett an die Zuschauer denkt, indem er kurz vor Ende einfach mal dieses Frame von diesem Penis einfach nochmal einblendet, wo er ganz am Anfang das ganze Ding von Tyler erklärt wird und das ist einfach nochmal so ein ganz, ganz netter Gruß an alle Zuschauer und so, wenn du bis zu der Stelle aufgepasst hast, dann ist das für dich gewesen und das ist einfach...
Vielleicht erinnern wir uns vor zwei Cinematic Smash Brothers Sendung haben wir schon mal über das Ende eines David Fincher Films geredet. Oder vor drei. Und
Henning war nicht dabei,
da war meine Vertretung, glaube ich.
Daran sieht man auf jeden Fall, dass das ein Stilmittel ist, gerade auch auf so dieser Cut auf den Song, den den Fincher sehr gerne macht. Also bei Social Network macht das zum Beispiel auch mit Baby You're a Rich Man. Also diese letzte Kommentierung durch den Song, das finde ich jetzt, also das ist schon gut, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht so was Besonderes, während so ein, also ne, man darf ja auch nicht vergessen, bei 2001 hatte ja Kubrick einen kompletten Soundtrack schreiben lassen und ihn dann doch irgendwie über Bord geworfen, weil er einfach die Macht, ja, dieser alten Stücke von Leuten wie Richard Strauss irgendwie gespürt hat und da dieses Archaische, das.
Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, dass ich jetzt auf einmal gegen 2001 in irgendeiner Form argumentieren muss, denn natürlich ist deine Antwort erstmal ziemlich korrekt. Ich würde aber sagen, als Einwand auf diese Antwort, das, was du stark machst, kann man vielleicht auch ein wenig kritisieren. Gerade, dass es so offen ist, dieses Ende. Gerade, dass sich der Film vielleicht dadurch auch verweigert, eine Aussage treffen zu wollen, indem er sagt, guck mal, wie offen das ist und jetzt ist deine Aufgabe, das hier irgendwie abzuschließen. Das kann man auch kritisieren, das kann man auch ziemlich scheiße finden. Und ich finde halt, bei einem guten Filmende, hast du auch richtig gesagt, natürlich nicht jedes Schleifchen irgendwie perfekt zu machen, aber ich finde auch, die Truman Show lädt ein, weiter zu diskutieren, eben weil dieser Film mehrere Bedeutungen, also mehrere Deutungsebenen hat und das Gespräch vielleicht nicht unbedingt nach Truman Show ist, hey, was meinst du, wie es weitergeht? Fände ich ein bisschen langweilig, sondern eher, hey, was hast du eigentlich in dem Film gesehen? Worum ging es eigentlich für dich in diesem Film? Und ich finde, dass halt 2001 zu offen ist am Ende und es schwierig ist, dabei im Gespräch überhaupt eine Deutung zu finden, weil nicht so richtig klar ist, was der Film eigentlich aussagen will. Und das ist vielleicht ein bisschen schwächer im Ende.
Ich glaube, du gibst der Truman Show irgendwie zu viel Props, weil wenn ich mal so gucke, wann läuft die Truman Show, dann ist das meistens irgendwie Sat.1, Kabel.1 im Nachmittagsprogramm und dementsprechend ist dann auch das Publikum und ich glaube, die wollen so eine leichte Kost wie die Truman Show, das Ende sehen sie, oh ja, okay, und sehen sich vielleicht auch selber, aber das ist nicht das beste Filmende.
Ja, vor allen Dingen finde ich auch, dass dieses Ausbrechen aus dem, was man kennt und dann einen neuen Schritt in ein neues Leben machen, das ist ein sehr beliebtes Motiv, was in der Filmgeschichte immer wieder vorkommt.
Korrekt, aber wunderbar eingefangen in diesem Film. Die Bildästhetik, die Inszenierung macht halt auch noch mal was Neues draus. Also wie halt dieses Loch da reingepikst wird, ist Zucker. Ja? Ja, also dann lecke ich mir die Finger nach, wenn ich da eben nicht bei ProSieben sitze, sondern im Kinosessel.
Also genauso wie diese unfassbar eindringliche Atmosphäre, die Fight Club einfach einem am Ende vermittelt. Und wie stimmig das Ganze ist, auch, wie gesagt, mit diesem Song, aber halt diese ganze Stimmung, die dieser Film vermittelt, wenn dann einfach diese Gebäude einstürzen. Aber darum geht es dann in dem Moment nicht. Es geht halt um unseren Erzähler, den Namenlosen, und um Marla, wie sie einfach dastehen, wie sie diese Reise jetzt beenden und in eine unbekannte Zukunft gehen.
I'm Jack's complete lack of surprise.
Zitate zum Rundenende sind natürlich das große Podcast Gold und deshalb ist die Runde jetzt auch vorbei und die Frage geht natürlich wieder an das Publikum. Ihr könnt euch natürlich noch ein bisschen beratschlagen, aber ich muss es doch gleich wissen. Wer hat für euch die beste Argumentation geliefert? Karten hoch für Alex und 2001. Das sind 6 Stimmen, dann Luise und Fight Club. 4 Stimmen, wenn ich es richtig sehe. Und Christian und die Truman Show. 7. Das war, glaube ich, 7 Stimmen und damit geht die Publikumsstimme an Christian. Ich bin sehr gespannt, was die Jury zu sagen hat. Jan, wie sieht's aus?
Ja, ich muss auch Christian beistimmen.
Alex.
Auch Alex.
Luise. Where's my mind, Luise?
Alex.
Christian, ich hatte Gänsehaut bei deiner Beschreibung vom Ende, aber ich muss trotzdem leider Alex die Stimme geben.
Falsche Antwort!
Für mich auch Alex.
Alex.
Auch Alex.
Damit geht die Jurystimme an Alex und die Publikumsstimme geht an Christian. Somit ist es meine Entscheidung. Ja, wer von den beiden hat gewonnen? Und mir geht es ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich wie Nikolas. Ich fand Christians Anfangsperformance sehr, sehr stark. Es gibt da zum Beispiel auch noch die schöne Zeile, ihr hattet nie eine Kamera in meinem Kopf zum Beispiel, ist auch sehr schön. Dennoch kam natürlich der Konter von Alex sehr, sehr rasch, dass das nicht das direkte Filmende ist. Und so ganz abschütteln konntest du es nicht. Du hast dann versucht, das Ende nach dem Ende sozusagen noch zu reintegrieren oder so. Hingegen konnte Alex mit seinem Film dieses Ende immer weiter stärker ausbauen und so ein Konter, wie du ihn bekommen hast, den musste Alex sich zum Glück nicht anhören. Und ich würde auch sagen, damit geht die Runde an Alex. Damit rutscht Alex rüber ans gelbe Mikrofon und ich warte auf zwei neue Kandidaten, denn wir starten jetzt mit der letzten Runde 6.
Round 6. Fight!
Du bist in der Mitte, Felix, und auch hier werde ich meine Kandidaten natürlich wieder vorstellen. Am orangen Mikrofon sitzt jemand, der schon versucht hat, den Hulk zum Singen zu bringen. Er hat versucht, das ganze MCU tanzen zu lassen. Und er hat im Laufe des Jahres dabei eine ausgeklügelte Balance zwischen taktierender Ruhe und aggressiver Haut-drauf-Argumentation an den Tag gelegt. Es ist Felix Böhme.
Hallo.
Danke.
Am roten Mikrofon haben wir jemanden, der ganz im Gegensatz zu einer Haut-drauf-Argumentation steht. Es ist jemand, der sehr bedacht an die Diskussion und auch an seine Gegner rangeht, der sehr viel relativiert und sich immer um den Kern der Diskussion dreht und es damit auch ja, an die Spitze der Punktetabelle geschafft hat. Und das ist Robert Baron.
Hey, ich will jetzt schon was beanstanden. Hier vorne links, ne? Da gehen gleich die roten Karten hoch. Ich sehe es kommen. Er kann sagen, was er will.
Jetzt muss ich mich noch mal kurz ans Publikum widmen, denn es wird nicht deshalb, sondern wir sind jetzt in der letzten Runde angekommen. Nach dieser Runde werden zwei Kandidaten weiterkommen. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht darauf achten, wer die beste Argumentation an den Tag legt, sondern die schlechteste. Ich werde am Ende bei den Losen fragen, wer die schlechteste Argumentation an den Tag gelegt hat. Die beiden übrigen werden dann in die Blitzfragerunde kommen und da werden die beiden dann endgültig um das goldene Flaschenmikrofon kämpfen. Jedoch müsst ihr nicht traurig sein, ihr dürft euch trauen, das zu sagen, dass es das Schlechteste war, denn derjenige geht immer noch mit dem bronzenen Flaschenmikrofon nach Hause, also ist immer noch ein Gewinner. Und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir auch in die letzte Frage. Sie wurde eingeschickt von jemandem, ihr kennt ihn vielleicht, er hat in Der Nanny mitgespielt oder auch in
Nein.
Der Landarzt. Er ist der Underdog der Cinematic Smash Brothers, ist direkt aus Kiel angereist gekommen und er heißt Jan Thiesen und sitzt hier vorne.
Ja. Ja.
Die Frage, die er eingestellt hat, hat er, glaube ich, schon vor einem halben Jahr irgendwann mal eingereicht und ich fand die so gut, dass ich sofort wusste, das muss unsere letzte Frage sein. Ja, und sie lautet, also es ist keine Frage, sondern es ist ein Auftrag an euch dreien. Entwickelt einen eigenen Film und dieser Film trägt den Titel Cinematic Smash Brothers, The Movie. Und Robert, du darfst anfangen.
Okay, also das ist eine sehr eigenwillige Frage auf jeden Fall. Aber auch eine sehr schöne. Erstmal an meine Freunde hier vorne, seid fair, ihr müsst mich nicht schonen. Ja? Also ich habe mir auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht über unser Projekt dieses Jahr und wie das Ganze als Film aussehen würde. Habe mir da als Genre überlegt, dass es so ein Genre-Mix ist, der sehr locker erzählt werden sollte, auch mit komödiantischen Elementen. Also im Grunde genommen das, was wir als Podcast ja eigentlich auch machen die ganze Zeit. Und das Ganze wäre in drei Akte unterteilt. Also der erste Akt wäre die Vorstellung der Charaktere, dass der Zuschauer auch so ein bisschen abgeholt wird und weiß, wer wir sind. Mhm. Das könnte man auch ausschmücken. Also ich würde jetzt ungern langweilige Geschichten aus unserem echten Leben erzählen, sondern den Leuten was bieten, was vielleicht ein bisschen spannender ist. Der zweite Teil wäre dann das wären dann die eigentlichen Zwischenrunden, wo wir halt uns gegenseitig battlen. Da gehe ich noch drauf ein, wie ich das inszenieren würde. Und der dritte Teil wäre dann so das, was wir heute eigentlich machen. Der Showdown wäre dieses große Finale, was so Avengers mäßig stattfinden würde, wo alle aufeinandertreffen und dann knallt es halt. Genau, was die Besetzung betrifft, da habe ich auch viele Gedanken gemacht, aber ich wäre tatsächlich dafür, dass wir uns selbst spielen. Denn man muss bedenken, wir sind jetzt nicht wirklich die Medienpersönlichkeiten in der deutschen Medienlandschaft, die jeder kennt. Wenn jetzt zum Beispiel Henning von Elias Mbarek gespielt werden würde, dann würden die Leute eher ihn sehen als Henning, ne? Also deswegen wäre ich schon dafür, dass wir uns selbst halt spielen und dass wir wenigstens die paar Leute, die uns kennen hier, dass die uns auch wiedererkennen im Film. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Also die Grundidee wäre, dass wir uns halt selbst auf dem Weg zur Spitze im Podcast-Bereich sehen. Das hätte durchaus auch autobiografische Elemente, wo man so, ich meine,
was?
Ist irgendwie Podcaster, ne? Und für mich was wichtig ist, als Kampf darzustellen, wir treten alle gegeneinander an, aber auch als Team. Ja, und da halt die richtige Mischung zu finden, das würde mir sehr am Herzen liegen. Irgendwie arbeiten wir auch schon zusammen und versuchen uns ja auch irgendwie zu beweisen in dieser Podcast-Landschaft. Und das Besondere in meinem Konzept wäre, dass jedes Thema, was wir hier behandeln, also jede Frage, würde sofort immer einen On-the-Fly-Szenenwechsel zur Folge haben, wo die Smasher dann quasi andere Rollen übernehmen. Ja? Also das könnte zum Beispiel, und die Inszenierung wäre auch jedes Mal anders. Also je nach Frage könnte das Ganze plötzlich als kleine Zeichentrickszene stattfinden oder es könnte einen Rollenwechsel geben, wo dann die Smasher plötzlich als Superhelden verkleidet sind und zum Beispiel einen Kampf gegeneinander führen, immer passend zur Frage. Das könnte aber auch ein Voice-Over über eine Originalfilmszene sein, also je nachdem, was man als Frage bekommt und um auch der Kreativität da freien Lauf zu lassen. Um ein paar Beispiele zu bringen. Wir hatten dieses Jahr beispielsweise die Frage, ob Baywatch ein guter oder schlechter Film ist. Das hatten Lisa und ich, ne? Genau. Und ich musste damals irgendwie mich für Baywatch aussprechen, warum ist der super geil? Und Luise musste halt sagen, nee, der ist voll scheiße. Und wenn Henning jetzt die Frage stellt, dann würde ich sofort einen Szenenwechsel einleiten, wo wir beide dann als Kinomitarbeiter an der Kinokasse sitzen, die Leute kommen und du versuchst halt den Leuten zu sagen, nee, geht mal bloß nicht in diesen Film. Ich würde sagen, nee, ihr müsst unbedingt rein, der ist super geil. Und derjenige, der dann halt mehr Leute überzeugt, der würde dann halt die Szene quasi gewinnen. Ne? Eine weitere Idee, die ich auch schon ausgeführt habe, wäre zum Beispiel ein Superheldenkampf, Wonder Woman gegen Spider-Man, gegen Batman, und wir würden alle verkleidet quasi einen wirklichen Kampf halt machen. Ne? Kräfte messen. Ja, es wäre dann von der Frage abhängig, für was man sich halt entscheidet. Mir ist bewusst, dass das Ganze jetzt von der argumentativen Ebene weggeht, aber Film ist halt ein Bildmedium und mir wäre es halt wichtig, dass wir nicht einfach nur quatschen im Film, sondern wirklich auch Sachen zeigen und darstellen mit allen möglichen Stilmitteln, die wir halt haben. Trotzdem würde die argumentative Ebene nicht wegfallen. Ja, also zum Beispiel eine Frage könnte ja auch lauten, welcher Film vermittelt philosophische, existenzielle Fragen am besten? Dann stelle ich mir vor, dass die Smasher dann so super gut gekleidet mit so einem Cognac-Glas in der Hand dann da sitzen und dann völlig geschwollen in elitären Sprache halt, also wie normale Filmkritiker eigentlich, ne? Dann halt eben miteinander streiten. Das wäre halt das Grundkonzept.
Sehr schön. Felix.
Ja, ich verspüre erstmal sehr viel Druck. Wir haben heute fantastische Beiträge gehört, von der Jury auch, ganz klar. Das hat mir, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ausnahmsweise nicht das Jahr 1994, sondern das Jahr 2017 und ich stehe vor der schwierigen Aufgabe, mir einen Film auszudenken, über uns, über dein Projekt, Henning, die Cinematic Smash Brothers. Und ich gehe in die Richtung größer, weiter, besser. Wir brauchen einen dicken, fetten Blockbuster. Und ich gucke so in die Runde, ich sehe sehr kluge Menschen, einfache Menschen, aber kluge Menschen, die vor allem eine Sache auszeichnet, Diversität. Eine große Leidenschaft für das Thema Film und darüber hinaus. Und das muss man irgendwie in einem gigantischen Blockbuster einfangen. Einer großen Hatz, eine Schnitzeljagd im bester Indiana-Jones-Manier. Die Jagd nach dem verlorenen Flaschenmikrofon, möchte ich sie fast nennen. Wir haben wirklich einen sehr spannenden Plot, der damit beginnt, dass die Smash Brothers eine Institution sind, und die Smash Sisters natürlich auch, und irgendwer heimlicherweise, klammheimlich, das Flaschmikrofon, das goldene Flaschmikrofon geklaut hat, und wir müssen es wiederfinden. Wir begeben uns auf eine Reise in die Unterwelt, durchstöbern verschiedene Clubs, müssen uns in diversen Wettbewerben beweisen und zeigen, dass wir dieses Flaschenmikrofon verdient haben und auch die Hüter von diesem heiligen Gral sind. Unsere Reise zieht uns quer durch die Welt, New York, Los Angeles, Duisburg, Tokio, Maui, alles, was Rang und Namen hat, ist hier dabei. Und dabei hat man immer wieder das eine Ziel vor Augen, gemeinsam dieses Flaschenmikrofon zu ergattern und dann wieder zurückzukehren mit einem guten Gefühl, dass man den Tag gerettet hat und natürlich auch die Welt, denn das Flaschmikrofon ist wahnsinnig wichtig. Besetzt habe ich das Ding natürlich auch schon ein bisschen im Kopf. Ich glaube, Alex und Robert müssen sich ein bisschen streiten, wer von Vin Diesel gespielt wird. Der jeweils andere das, die Doppelrolle, der jeweils andere könnte vielleicht auch Helen Mirren bekommen. Bei Henning habe ich ganz klar an einen George Clooney-Typen gedacht. Henning Harders 12. Oder 20, je nachdem wie viel wir sind, der die ganze Bande anführt. Ich glaube, Chris Pratt ist mit Hardy schon eingetütet. Und Ryan Gosling ist auch schon dabei, für wen weiß ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall mein Vorschlag zum Cinematic Smash Brothers Film.
Ja, klingt sehr gut. Alex?
Also, Cinematic Smash Brothers an sich ist ja erstmal so ein bisschen so ein abstraktes Konzept, eine Show und so weiter. Das ist immer schwer zu verfilmen. Das hat die gesamte Filmgeschichte gezeigt. Und ich finde es interessant, Robert hat so den Weg gewählt, so ein bisschen so den Fanfilm zu machen. Ne? Irgendwie so für uns selber was. Gucken dann halt auch nur wir und unsere Freunde.
Nein, hier vorne links, hier.
Felix hat den Weg gewählt, irgendwie die große Geschichte draus zu machen, aber halt eine Geschichte, die im Endeffekt nicht so wirklich direkt von der Show handelt, wie sie jetzt existiert. Ne? Und ich finde, wenn ein Film wie The Social Network etwas gezeigt hat, dann ist es die Geschichte, die die Leute eigentlich sehen wollen, ist die Geschichte hinter der Geschichte. Also, Henning, gespielt von Michael Kessler, natürlich. Ist ein Mann mit einem Traum, denn er will Menschen in einem Filmpodcast gegeneinander antreten lassen. Also, es gibt einige Anfangshürden, also zum Beispiel, wie sollen die Mikros eigentlich stehen bleiben, ja? Also, da kommt er dann so langsam drauf. Irgendwann, die erste Smash Brothers Sendung steht, dann natürlich eine Montagesequenz. Immer mehr Spaß, immer mehr Reisen, Netzwerke und zwischendurch immer die glücklichen gewinnenden Kandidaten, so. Szenenwechsel in das Büro der sogenannten Düsenerbsen, die neidvoll auf diesen kleinen Podcast gucken und geschickt entscheiden, einen Spion in das Lager der Cinematic Smash Brothers einzuschleusen. Der erfährt die geheime Zutat der Cinematic Smash Brothers, nämlich Liebe und Freundschaft, ja, und Sisters natürlich auch.
Come on.
Er bringt sie zurück und züchtet in einem Labor eine eigene Version der Cinematic Smash Brothers. Entmutigt nimmt Henning den Kampf auf. Nach mehreren Rückschlägen steuert alles auf einen entscheidenden Tag X zu. Und er weiß nicht mehr weiter, doch im entscheidenden Moment kommt die Inspiration. Er fordert die Düsenerbsen zu einem alles entscheidenden Smash-Match.
Smash
heraus. Dann trommelt er alle Kandidaten zusammen. Es wird knapp. Die Düsenerbsen glauben, sie kennen die richtige Antwort. Aber Henning weiß, es kommt auf die Argumente an. Und argumentiert sie mit seiner Mannschaft in Grund und Boden. Zähneknirschend geben sie sich geschlagen. Dance Party, Abspann und dann ganz zum Schluss, in einer kurzen Szene nach dem Abspann, kommt Henning nach Hause, macht sich eine Mate auf. Und dann plötzlich steht noch jemand im Raum. Es ist Josef Hader. Und er sagt, Herr Henning, Sie sind Teil eines größeren Universums geworden.
Ich bin etwas geschmeichelt, aber ihr müsst trotzdem noch diskutieren.
Dürfen wir?
Ja, ja? Bitte.
Dann gehe ich gleich mal auf Robert.
Natürlich.
Also, Alex hat es gerade schon gesagt, Fanfilm. Ne, genau so hat es sich angehört. Ich weiß nicht, ob das sich dann so schön auch darstellt auf der großen Leinwand. Eher vielleicht so ein Hobbyprojekt unter Freunden, was ganz Nettes. Aber was wirklich nur wir uns wirklich angucken und wo wir auch vielleicht einen persönlichen Bezug dazu haben, für die breite Masse. Und das war so ein bisschen mein Eindruck von der Fragestellung auch, dass wir halt auch viele Leute das sich angucken können. Noch ein Gefühl davon bekommen, was halt die Cinematic Smash Brothers ausmacht. Ich glaube, das ist bei deinem Film nicht so richtig gegeben. Das ist ein nettes kleines Hobbyprojekt, das kannst du gerne mal in Angriff nehmen, aber also massentauglich, glaube ich, ist es nicht.
Ja, witzig, ich wollte genau darauf eigentlich eingehen gerade. Und die Frage war eigentlich nur, entwickeln Cinematic Smash Brothers für mich, weiß gar nicht, wo du deinen ganzen anderen Rest aus der Frage rausliest. Aber das Ding ist, ich finde nicht, dass man das zum Blockbuster aufblasen muss. Wir fangen quasi als Underground an, das sind wir ja hier im Grunde genommen auch, und versuchen schon weiterzukommen und uns einfach mit unserer Arbeit andere zu überzeugen. Im Grunde genommen sind wir sowas wie der Rocky-Film, das hat ein Podcast-Szenario. Ne? Also ich meine, nicht jeder muss ja nicht nur Boxer gucken, Rocky, sondern es ist halt ein kleiner Film gewesen damals, der eben halt auch Massenpublikum für ein Thema begeistert hat, wo sie vorher vielleicht gar nicht wussten, dass es sie begeistert. Und ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, wo Podcasts auch stark im Kommen sind und wo immer mehr Menschen Podcasts hören. Und ich glaube, gerade so ein kleines Projekt, und das ist kein Fanfilmprojekt, das habe ich ja nicht gesagt, so darauf komme ich aber noch beim Thema Budget noch dazu. Es ist einfach nur ein...
Es ist alles durchgeplant.
Genau, es ist alles durchgeplant.
Roberts Finanzplan
mir geht's nicht darum,
auf einer Flipchart.
Bei mir geht es nicht darum, dass es ein billiger Fanfilm ist, der irgendwo im offenen Kanal läuft, sondern darum, dass es halt ein authentischer Film ist. Deswegen spielen wir uns auch selbst. Aber trotzdem nehmen wir das Ganze sehr ernst und hängen uns da auch voll rein, um auch mehr Leute von uns zu überzeugen. Wenn du natürlich einen aufgeblasenen Blockbuster machst, der natürlich schon super viel Werbung hat, wo ich mich auch frage, wie wir uns das leisten sollen. Mir ging es auch darum, dass der Film auch umsetzbar sein muss. Ja? Und da würde es schon bei dir scheitern.
Ich habe ja schon bereits gesagt, dass wir längst eine Institution sind. Also sprich, wir haben schon uns längst etabliert.
Wo denn?
Na, als Podcast natürlich. Henning hat seinen Podcast natürlich etabliert. Ich rede ja von der Zukunft. Da ist der Cinematic Smash Brothers Podcast natürlich eine Instanz.
Die Frage war,
entwickle einen Film jetzt. Wir zeigen halt... Das mache ich ja jetzt für die Zukunft.
Das funktioniert nicht, Robert.
Aber du hast gerade auch angesprochen, wir spielen uns selbst. Das war auch so ein Punkt, wenn ich so ein bisschen Bauchschmerz bekommen habe. Ich zweifle nicht an euren schauspielerischen Fähigkeiten, überhaupt nicht. Ich kenne Adam sehr gut von der Arbeit. Da weiß ich, da hat man schon mal ein erstes großes Problem, wenn es um eine glaubwürdige Darstellung geht. Oder Darbietungen. Das ist natürlich aller Freundschaft gemeint, Adam, das weiß er auch. Da sehe ich tatsächlich ein großes Problem und ich wäre zum Beispiel nicht bereit. Was machst du denn, Jan?
Naja, also ich habe
dir schon viel
das
Geld.
Hab ich, das habe ich mir auch überlegt. Es können natürlich nicht alle Leute gleich viel Screentime bekommen. Und was wir hier im Grunde. Und was wir im Grunde machen, ist
brauchst ja noch Bösewicht?
Ich meine, wir sitzen hier und versuchen, die Leute zu unterhalten. Und ich würde sagen, es kann sich nicht auf alle 13 gleich fokussieren. Ich würde sagen, die drei Leute, die halt ein besseres schauspielerisches Talent haben, die sind dann die Hauptcharaktere. Und der Rest, wie du, der gar keinen Bock hat, der hat halt eben...
Aber die Diversität, Robert, guck dir die Leute an, die wollen alle mitspielen. Was machst du
machen denn sie dann? Ja auch alle. Und wir machen auch ein Vorsprechen und dann gucken wir, wer am fähigsten ist, wie es bei normalen, echten Filmen ja auch gemacht wird.
Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Aber warum? Bevor ich mich hier auf dich einschließe, Alex... Was hast du gesagt? Liebe und noch was war dabei, ne?
Freundschaft. Das haben wir vorhin schon etabliert in der ersten Runde schon.
Das ist ganz wichtig bei uns, das dürfen wir nicht vergessen. Ich muss das ehrlich sagen, die Geschichte mit den Düsenerbsen finde ich nicht verkehrt, aber ich bin ein bisschen für die Düsenerbsen, so wie du eingestellt hast. Also ich weiß auch nicht, ob dieser Plot so reizvoll für mich ist. Die hört sich ein bisschen nach Pfefferkörner wieder an. Wir hatten das Thema auch schon gehabt, ja. Was ist das Geheimnis der Düsenerbsen oder sowas? Weiß ich nicht, ob mich das so hinterm Ofen hervorlockt.
Also ich finde ja, was du vorgeschlagen hast, Felix, ist... Du machst eigentlich das Schlimmste im Franchising überhaupt. Du nimmst nämlich eine etablierte Marke, die Cinematic Smash Brothers, und dieses hübsche goldene Flaschenmikrofon und nutzt es aber, um eine Geschichte zu erzählen, die gar nichts mit dem zu tun hat, was man eigentlich davon kennt.
Seid doch mal kreativ, ja, lebt doch mal ein bisschen.
Aber weißt du was? Ich erinnere mich daran, wie unfassbar enttäuscht ich war, als ich als 13-Jähriger in den... Street Fighter Film gegangen bin mit Jean-Claude Van Damme, ja, und dann gedacht habe, da kämpfen überhaupt nicht die ganzen Charaktere gegeneinander, die ich gegeneinander kämpfen sehen will, ja, weil das erwarte ich doch eigentlich von den Cinematic Smash Brothers und stattdessen rennen sie dann irgendeinem Flaschenmikrofon hinterher.
Also bei euch beiden, hast du das gehört, Henning, irgendein Flaschenmikrofon. Also bei euch beiden höre ich ganz viel Fanservice raus. Ich möchte so ein bisschen die Grenzen sprengen. Ich möchte zeigen, was möglich ist mit diesem Projekt, ja, weil ich absolut daran glaube, weil ich bin bei euch gar nicht so richtig sicher.
Du willst die Grenzen mit einem Bombast-Blockbuster sprengen, was es nicht auch schon
gibt. Das ist der erste. Ne? Wir kommen halt wirklich aus den Startlöchern mit einem großen Abenteuer, das halt wirklich so einen internationalen Flair hat. Denkt an Mission Impossible, an Indiana Jones, ich habe schon erwähnt, Ocean's 11. Wir haben ja einen schönen Mischmasch, einen Genre-Mix, der einfach die Leute einlädt, Spaß zu haben mit sehr relatable Figuren, die von fantastischen Schauspielern gespielt werden und nicht von mir zum Beispiel.
Also zwei Sachen, also mir geht es erstmal auch um die Identifikation. Ich finde, dass bei meinem Projekt die Identifikation zu dem Podcast-interessierten oder auch Film-interessierten Menschen, der sich diesen kleinen Film anschaut, erstmal gegeben ist. Und wie gesagt, mir geht es um die Umsetzbarkeit und ich finde, bei mir ist der große Vorteil, dass der Film gemessen am Budget sehr gut skalierbar ist. Dadurch, dass ich das Konzept ja so gemacht habe, dass jede einzelne Szene in einem anderen Stil sein kann, kann ich sagen, wenn wir jetzt ein größeres Budget haben, zum Beispiel durch Kickstarter, ja, dann können wir mehr Szenen oder mehr Battles machen, die halt aufwendiger sind, mit Special Effects, weil ich mit, keine Ahnung, Robert Downey Jr. als Gaststar in der Szene
als
oder so.
Als Düsenerbse.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein geringes Budget haben, können wir sagen, hey, dann arbeiten wir mehr mit kleinen kreativen Ideen, müssen wir ja. Ne? Dann machen wir halt mehr Diskussionsrunden, experimentieren mit der Kleidung, machen kleine Zeichentricksequenzen. Also, ne? Das ist sehr
Robert,
gut anpassbar.
Echt super. Ich kann mir das total gut vorstellen, so als YouTube-Webserie. Wirklich, wirklich richtig schön. Also auch immer dieses mit, hey, dann flüpfen wir alle in Kostüme und so.
Ja, so meinte ich das.
Das irgendwie nachzuspielen und so. Total klasse, aber im Kino, sorry.
Du versteifst dich zu sehr auf die Kostüme.
Geschichte, die mich mitreißt.
was wollen wir denn für einen Film haben? Ich hatte schon den Eindruck, dass wir irgendwas Großes haben, weil Think Big, ja, und da können wir auch mal ein bisschen spinnen, wir können ein bisschen die Fantasie bemühen. Das ist wirklich nette Ideen alles, aber mir fehlt so ein bisschen die Ambition bei euch, ja. Wir haben ja auch gar nicht festgelegt, was unser Budget ist, woher das kommt, um Gottes Willen.
Deswegen muss es ja skalierbar sein, natürlich.
Ich meine bloß, wir können jetzt hier so ein bisschen mal fantastisch denken und wirklich tatsächlich die Grenzen sprengen.
Also ich denke fantastisch, aber gleichzeitig auch realistisch.
Und ich finde die beste Geschichte.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir ein YouTube-Projekt ist. Es ist ein kleineres Projekt, aber ich habe ja auch gesagt, ich halte das Budget offen und je nachdem, was wir haben, können wir das verändern. Guck mir mal zum Beispiel einen Film an wie Waking Life von Richard Linklater. Da hat es ja zum Beispiel auch funktioniert, dass jede Szene mit einem anderen Zeichenstil inszeniert wurde und trotzdem war ein roter Faden die ganze Zeit gegeben. Ja, jetzt bei mir zu sagen, nur weil ich das Projekt anders ist es gleichzeitig billiger oder schlechter, das ist Unsinn. Ja, es hängt vom Budget ab und fantastisch zu sein ist halt richtig, aber realistisch zu sein ist auch richtig oder Voraussetzung.
Ein Applaus würde ich sagen für die drei sehr, sehr, sehr interessanten Filmpitches. Zu der Besetzung sage ich erstmal weiterhin nichts. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, wer die besten Pitch gemacht hat, sondern wer nicht in die Blitzfragenrunden kommen sollte. Ja, es ist hart, aber ich denke, ihr macht das. Und ich würde deshalb jetzt einmal die Stimmen für Roberts Genre-Mix und wir spielen uns alle selbst sehen.
Gegen,
Entschuldigung. Das wären zwei. Dann die Stimmen gegen Felix. Was? Vier? Ah ja, die Leute brauchen halt jetzt ein bisschen. Weil's schlecht, ne? Nochmal bei Robert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Und bei Felix Jagd nach dem goldenen Flaschenmikrofon. Eins, zwei, drei, acht. Und bei Alex, meiner Geschichte. Das sind zwei Stimmen. Ja, das bedeutet, Felix, du kriegst noch die Stimme der Jury. Deshalb, bleib locker. Ne? Wollte ich dir sagen. Deshalb, die Jury. Jan, wie sieht's aus?
Mir auch, ja. Also das war mit Abstand auf jeden Fall die schwierigste Runde, würde ich sagen. Fantastisch zu sein ist richtig, realistisch zu sein ist auch richtig, das kann ich mir merken. Ich würde, ich weiß es nicht, ich würde sagen, vielleicht Robert.
Ja? Also Robert raus.
Ja.
Also, du kannst sonst auch, wir können es auch umdrehen auch und du sagst, nee. Welche beiden sollen in die Blitzfrage.
Bei mir spielst du dich selbst, ne? Das ist ganz klar.
Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen, bei Robert ja auch. Das ist ja das große Problem.
Aber bei mir sind die anderen Stars dabei, vergiss das nicht.
Ja. Ich entscheide mich trotzdem erstmal für Robert und falls das unentschieden ausgeht, entscheide ich mich nochmal um.
Also ich will den Film von Alex auf jeden Fall sehen und auch das Finale mit Felix und Alex und dann, das heißt leider Robert.
Felix, wer würde denn mich spielen?
Wer soll denn dich spielen? Du hast natürlich Mitspracherecht.
Ich warte auf deine Besetzung.
Wie wär's mit Anne Hathaway?
Robert.
Super. Ist eigentlich nicht Teil der Diskussionsrunde. Die war beendet.
Ich sag mal, das ist echt schwer. Ich sag mal Felix.
Also ich möchte ein Deathmatch zwischen fantastisch und realistisch sehen, deswegen sag ich Alex.
Alex, ich habe heute leider kein Foto für dich.
Das ist mein Chris Brown. Robert.
Ihr macht das alle so leicht. Ich muss sagen, Think Big ist eigentlich das Stichwort der Stunde, aber trotzdem leider nicht genug, deswegen muss ich Felix sagen.
Ich glaube, ich bin auch bei Robert gelandet, sorry.
Ich fand auch alle drei sehr gut, ich musste aber leider auch Felix sagen.
Ja, Mensch, das ist, man merkt, das ist eine angespannte Situation, das ist eine schwierige Situation. Ich habe eine Aufgabe, ja. Die Publikumsstimme ging zu Ungunsten von Felix und die Jurystimme ging zu Ungunsten von Robert. Es waren sehr, sehr drei sehr unterschiedliche Ansätze und wenn ich mir die Diskussion vor allem angucke, weil es geht ja immer noch um die Argumente und natürlich sind nette Besetzungen à la George Clooney und so weiter Sachen, die gehen runter wie Öl, aber dennoch geht es immer noch um die Argumente, mit denen diese Pitches hier verteidigt wurden. Und ich fand ein starkes Gegenargument gegen vor allem Felix' Film war, dass sozusagen und das fand ich, das kam vor allem von Alex, das war mit seinem Vergleich, ich glaube, es war Mortal Kombat oder Street Fighter, glaube ich, dass du eine Grundidee so sehr entfremdest, dass derjenige, der reingeht, um das zu gucken, weil er die Ursprungsidee gut findet, einfach nur enttäuscht sein kann. Und das fand ich, ich fand irgendwie, ja, das hat für mich ein bisschen stärker gewirkt. Ich fand Robert, es war einfach ein Herzensprojekt. Robert hat sich einen Finanzplan ausgedacht.
Er mehr oder weniger.
Hat uns alle besetzt. Ich hatte schon fast das Gefühl, als hätte er die ersten Szenen schon gedreht. Ja. Und ich glaube, deshalb muss ich leider sagen, Felix, ja.
Ist okay. Damit verkünde ich meinen Ausstieg bei den Avengers. bei den Cinematic Smash Bros.
Aber, ja, damit heißt das gleichzeitig die Runde...
Jetzt reicht's, Henning.
Ja, okay. Okay, ja, Entschuldigung. Aber du kriegst immer noch das Bronzene. Ja. Ein Applaus für Felix, okay. Das heißt, Felix, du kannst, glaube ich, sitzen bleiben, weil in der Fachjury ist kein Platz mehr, sehe ich gerade.
So. Ja, stimmt, ich werde mich ein bisschen...
So. Das bedeutet, Alex und Robert, für euch ist die Geschichte immer noch nicht vorbei, denn wir kommen jetzt in die...
Blitzfragerunde.
Wir kommen in die Blitzfragerunde. Die Spannung steigt. Wer noch nicht weiß, was eine Blitzfragerunde ist, für den erkläre ich das ganz schnell. Ich werde jetzt mehrere Fragen stellen, die meine beiden übrigen Kandidaten noch nicht kennen, somit nicht vorbereiten konnten. Und sie müssen zudem im Eifer der Zeit diskutieren, denn ich habe hier eine Stoppuhr. Beide werden zunächst in der ersten Runde 20 Sekunden Zeit haben für ihre Antwort und dann nochmal eine zweite Runde a 10 Sekunden. Habe ich gerade Minuten gesagt? Ich meine Sekunden, ich weiß es nicht mehr. 20 Sekunden und 10 Sekunden. Und derjenige, der seine Antwort zuerst genannt hat, darf anfangen. Die erste Frage lautet, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, es gab gestern einen neuen Trailer zu Avengers Infinity War. Ich habe sichergestellt, dass meine Kandidaten den geguckt haben. Und meine lautet, was war das Beste aus diesem Trailer?
Steve Rogers Bart.
Steve Rogers Bart bei Robert.
Black Panthers Dialog.
Black Panthers Dialog bei Alex. Das bedeutet, weil Robert zuerst geantwortet hat, darf er 20 Sekunden lang anfangen.
Also natürlich ist Steve Rogers Bart jetzt auch nicht irgendwie super geil, aber das ist das Einzige, was ich an Avengers als neu empfunden habe. Der Rest war einfach ein absolutes Blockbuster-Geballer mit Matzen-Szenen, mit CGI ohne Ende, was mich heutzutage leider nicht mehr hinterm Ofen hervorlockt, nach all den ganzen Marvel-Filmen. Und deswegen habe ich den Bart gesehen und dachte mir, wow, der Bart ist hängen geblieben, ne?
Und Alex.
Also Black Panther sagt irgendwann in diesem Trailer, give this man a shield, in meinem schlechtesten Akzent. Und ich finde, daran sieht man, warum man zu Marvel-Filmen kommt und nicht zu DC-Filmen. Ja, warum man kommt nicht nur wegen der ganzen Schlachterei, sondern auch wegen dem Humor. Und das ist das Großartigste an diesem Trailer. Marvel bleibt Marvel.
Ja, also man geht wegen generischen Dialogen in Marvel-Filmen oder in Comic-Filmen. Ja, okay, ich meine, klar, wenn man das jetzt unbedingt haben möchte, kann man es sagen. Mir ist klar, dass meine Antwort ironisch ist, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was hängen geblieben ist und mir fehlt einfach dringend eine Neuerung dort.
Und Alex, nochmal 10 Sekunden.
Braucht er nicht.
Black Panther ist auch noch total neu, denn man kennt ihn bisher nur aus einem Film und Steve Rogers war schon in den ganzen anderen Filmen zu sehen, egal ob mit Bart oder ohne.
So, das war die Blitzfragerunde Nummer 1. Ich gebe ab ans Publikum. Wer ist für den Bart von Steve Rogers bei Robert? Karten bitte hoch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte der Publikumsstimme für Robert. Wer ist hingegen für den Dialog von Black Panther bei Alex? Damit geht die Publikumsstimme an Robert und ich gebe ab an die Fachjury. Doch, ich gebe ab an die Fachjury.
Was?
Jetzt, der Black Panther-Dialog ist mit Sicherheit die bessere Antwort gewesen, aber die bessere Argumentation kam leider eindeutig von Robert.
Robi. Es tut mir sehr weh, weil ich auch Black Panther am besten fand, aber Robert.
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 Rausch.
Auch Robert.
Nee, also erstmal würde ich sagen, sind beide Antworten natürlich korrekt, aber die bessere Begründung war bei Alex. Ich weiß nicht, was ihr gesoffen habt, also sorry.
Panther Power.
Alex, ja. Ich wäre ja für Star-Lord Schnurrbart, aber ich finde, Robert, es geht auch.
Kevin. War sonst Alex. Doch, ich bin auch für Black Panther.
Damit ging die Publikumsstimme und auch die Jury-Stimme an Robert. Und das ist der erste Punkt in den Blitzfragerunden. Und wir machen direkt weiter. Robert, hast du schon auf die Blitzfragen gelinst? Ich sehe gerade, ich habe sie leider sehr, sehr, sehr offen hier hingelegt. Und die lautet, welche ist die schlechteste Filmrolle von Johnny Depp?
Oh Gott. Ich habe mir die ganzen schlimmen Filme, die der jetzt zuletzt gemacht hat, gar nicht mehr angeguckt, genau weil ihnen schon so ein schlechter Ruf vorauseilte. Problem habe ich auch. Ja. Mhm.
Wollte die Runde...
Muss man...
Ja.
Nee, muss man den Filmtitel wissen? Mir fällt ein Film ein, wo ich den Titel nicht mehr weiß.
So, es geht ja um die Filmrolle.
Ja. Ich sag mal, hier, Jack Sparrow, aber erst ab dem dritten Teil.
Also Jack Sparrow bei Alex, sag ich mal.
Ja, also ich sag mal, einen Film, den ich eigentlich super finde, aber wo ich ihn halt jetzt nicht besonders toll finde, das ist Schokolade.
Schokolade. Hm. Das heißt, Alex hat zuerst geantwortet und darf anfangen mit Jack Sparrow.
Ja, also im ersten Teil der Pirates of the Caribbean Filme ist es wirklich noch eine total ikonische, neue, witzige, coole Rolle von ihm. Aber dummerweise hat er danach irgendwie so hingekriegt, sich so da rein zu versteigern, dass das ab dem dritten Film dann wieder eine Parodie einer Parodie wird. Und das ist einfach nur noch unfassbar langweilig.
Also bei Schokolade ist er weder ikonisch noch besonders noch sonst irgendwas. Er ist einfach der gitarrenspielende Frauentraum so. Ja, perfekte Frisur, immer so gelackt. Und das hätte auch jeder andere halbwegs vernünftige Schauspieler spielen können. Deswegen ist es für mich eine enttäuschende Rolle für Johnny Depp gewesen, auf jeden Fall. Nichts Besonderes war da dran. Jack Sparrow ist besonders.
Und Alex hat 10 Sekunden nochmal.
Also Schokolade, glaube ich aber auch, dass auch nur Johnny Depp trotzdem diesen besonderen Charme hingekriegt hat, mit dem er sogar Juliette Binoche irgendwie rumkriegt, die ja sonst auch wählerisch ist.
Ja, mit 5 Minuten Screentime, okay. Aber ich meine, Jack Sparrow ist ja auch der erste Flug der Karibik und da war er ja noch ikonisch und wichtig. Und man muss ja schon die Rolle im Ganzen sehen, finde ich, nicht nur bei den letzten Filmen.
So, liebes Publikum, damit wieder die Karten gezückt. Wer ist für... Ich glaube, Alex, du hast angefangen, ne? Alex und Jack Sparrow. Kart noch! 1, 2, 3, 4, 5 vom Publikum. Und wer ist für Robert und Schokolade? Mehr als 5. Und damit geht die Publikumsstimme an Robert. Und ich gebe ab an die Jury.
Robert.
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 Ja, wir können uns das auch sparen, oder?
Also,
nein.
Also ich kritisiere den Moderator für die Auswahl der Frage, dass wir hier Johnny Depp gerade Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und ansonsten Robert.
Als schlechteste Filmrolle, ja? Ist das problematisch?
Er hat schon auch ein paar Sachen gemacht, die hängen bleiben.
Gut, kommen wir Robert. Zurück zur Frage.
Robert, ja.
Alex.
Ich bin auch für Alex.
Ganz klar Alex.
Alex.
Ich wäre eigentlich für Robert, aber ich finde es eigentlich erfrischend, wenn Johnny Depp mal einen normalen Menschen spielt. Deswegen auch für Alex.
Ich sag auch Alex.
Damit haben wir tatsächlich eine unausgeglichene Entscheidung und damit muss ich ja wieder entscheiden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch bei Alex und das lag vor allem daran, dass er dieses... Ach nee, war ich das? Nee, es ging ja um die schlechteste Filmrolle. Ja, ich muss jetzt gerade kurz selbst nochmal überlegen. Und nee, ich war bei Robert, fällt mir gerade ein. Ich war bei Robert, weil ich das stärker fand, dass er gesagt hat, dass Jack Sparrow zu Beginn dieser Filme noch einen ikonischen Faktor hatte. Und das fand ich ein stärkeres Argument, als nur seine kleine Nebenrolle zu kritisieren. Und damit geht auch dieser Punkt für, an Robert.
Wie viele Runden gibt's denn?
Es gibt maximal 5 Runden übrigens. Also,
okay, also jetzt ist die entscheidende Runde.
Das heißt, wenn Robert sich jetzt den dritten Punkt schnappt, geht das goldene Flaschenmikrofon an ihn und wenn er noch aufholen möchte, muss er sich jetzt ins Zeug legen. Wir haben neulich hier diskutiert, welche die besten Filmbrüder sind und jetzt diskutieren wir, welche sind die besten Filmschwestern?
Tale of Two Sisters.
Tale of Two Sisters bei Robert. Alex.
Die beiden Mädels aus The Shining.
Super. Alex. Es muss doch argumentiert werden und Robert, du fängst an.
Ich gehe davon aus, die meisten kennen den Film nicht. Ist ein koreanischer Horrorfilm, wo es um zwei Schwestern geht, die eben ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie haben, wo sich am Ende herausstellt, dass die eine Schwester eigentlich schon längst tot ist, gar nicht mehr existiert. Aber der Film löst diesen Twist, ähnlich wie man es von Sixth Sense und so eben ähnlich kennt, halt sehr geschickt auf am Ende. Man müsste den Film natürlich jetzt gesehen haben, deswegen kann ich jetzt schlecht argumentieren, warum das so gut ist.
Alex.
Ich gehe mal davon aus, die meisten kennen den Film. Jack Nicholson sieht sich verschiedenen Geistern gegenüber in diesem Hotel und eins davon ist das Schlimmste, das sind diese beiden Mädchen, nein Quatsch, der Junge sieht das, der kleine Junge sieht das, die beiden Mädchen, die am Ende des Gangs stehen und sagen, spiel mit uns und man hat Albträume noch Nächte danach.
Robert.
Ja, Albträume hatte ich auch und bei mir steht eben wirklich die Geschichte der Geschwister im Vordergrund, deswegen auch der Filmtitel und es geht eben um eine richtige Familiengeschichte mit Charaktertiefe, mit Erklärung, mit allem drum und dran und nicht nur um einen Jumpscare.
Aber sind sie wirklich die Besten? Also das frage ich mich halt. Ich würde sagen, meine Schwestern könnten deine in einem Kampf jederzeit besiegen.
Aber hier geht es nicht um einen Kampf.
Die Diskussion ist vorbei. Also ja, und damit gebe ich die Frage ab ans Publikum. Wer ist für Roberts Tales of Two Sisters? Das sind, glaube ich, 7. Und wer ist für Alex und The Shining? Das sind 8. Und die Jury?
Ich bin für Alex, weil das letzte Argument Wahnsinn war.
Ganz klar, Alex.
Robert.
Robert, weil er das Schwesternsein in den Mittelpunkt gestellt hat, aber die besten Schwestern sind natürlich die aus Mein Nachbar Totoro.
Ich schließe mich Becky an, Robert, weil er die Schwestern in den Mittelpunkt gestellt hat, auch wenn ich, ja, lustig am Ende, Alex, lustig.
Alex.
Alex?
Alex.
Ich weiß es nicht. Ich enthalte mich.
Eine halbe Stimme für Robert, eine halbe Stimme für Alex.
Robert, auch ein toller Film.
Alex, auch ein toller Film.
Damit geht die Publikumsstimme und die Jurystimme und auch diese Runde, nicht auch diese Runde, aber diese Runde an Alex und wir haben 2-1. Ich habe ja in Runde 4, glaube ich, nach dem besten Pixar-Film gefragt und ich dachte, da wird irgendwie ein anderer genannt. Ich dachte irgendwie an Frozen und deshalb habe ich jetzt eine Blitzfrage vorbereitet.
Kein Pixar-Film.
Ich stelle die Frage trotzdem. Wer ist besser, Elsa oder Anna?
Ich weiß gar nicht, wer ist.
Anna.
Alex hat Anna, damit hat Robert automatisch Elsa. Und? Alex, du darfst anfangen mit Anna.
Also Elsa ist in vielerlei Hinsicht die Heldin des Films, weil sie irgendwie so die größere Entwicklung durchmacht, weil sie diesen Song Let It Go hat und weil sie am Ende diejenige ist, die rettet. Aber Anna ist eigentlich diejenige, die Heldin der Geschichte ist und die viel mehr lernt und die außerdem den eigentlich besseren Song hat, nämlich Love is an Open Door.
Robert.
Also Heldinnen sind sie ja beide und die hängen ja, ihre Schicksale sind ja unmittelbar miteinander verknüpft. Trotzdem ist ja die Hauptfigur die Elsa und das liegt jetzt nicht nur an irgendwelchen Songs, sondern weil sie eben den Film halt mitträgt. Ne? Und die andere dann halt am Ende auch sich und die andere mitbefreit.
Du hättest noch 7 Sekunden gehabt.
Ach so.
Alex.
Ich finde ja, der Underdog ist sozusagen immer die interessantere Figur von beiden. Und deswegen hat dafür Anna bei mir auch einfach einige Pluspunkte verdient.
Ich würde nicht sagen, dass der Underdog immer die interessantere Figur ist. Ich würde im vorliegenden Fall ganz klar sagen, dass Elsa die tragende Figur ist, mit der die auch den Zuschauer als erstes anspricht und auch am Ende entlässt. Ja.
So, liebes Publikum, was würdet ihr sagen? Die Stimmen hoch für Alex und Anna. Und? Ja, alle durch? Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 10 Stimmen für Alex und für Robert und Elsa. Damit geht die Publikumsstimme an Alex und ich gebe ab an die Jury.
Alex.
Alex.
Olaf, Alex.
Alex, auch wenn Anna kein Underdog ist.
For the first time in forever, Alex.
Alex.
Ich enthalte mich, wenn das geht.
Na gut.
Nee, das geht nicht, das machen wir 2 Stimmen für Alex.
I wanna build a snowman with Alex.
Alex.
Frozen-Wortspiel Alex.
Das bedeutet, wir haben einen Ausgleich. Es steht 2-2 zwischen Robert und Alex. Der Spannungsbogen. Der Spannungsbogen wird komplett aufgedreht. Und ich frage jetzt eine Frage. Ich bin gespannt. Welcher ist der beste Moderator in einem Film? Wow. Und es zählt nicht Cinematic Smash Bros. Der Film.
Running Man mit Arnold Schwarzenegger.
Ah, das wollte ich auch gerade sagen, verdammt! Na, Alex? Naja, wenn irgendjemand zu laut flüstert.
Hier, Jeff Goldblum in Thor Ragnarok.
Und damit darf Robert mit Running Man anfangen.
Das ist so der Prototyp des Moderators. Das ist ja eine moderne Gladiatoren-Arena, wo es um Leben und Tod geht. Und er heizt die Zuschauer an, sowohl vor Ort als auch zu Hause. Und hat diese aggressive, eindringliche Art, so die damals gerade in den 80ern, so in den USA, das ist ja genauso dieses Abziehbild eines Moderators, wie man ihn sich halt vorstellt. Ja, irgendwie blutrünstig auf seine Art.
Also Jeff Goldblum ist diese Figur, die diese Kämpfe da leitet und das ist so glamourös und witzig und irgendwie gleichzeitig selbstparodistisch auf Jeff Goldblums Rollenhistorie, dass es einem mehr im Gedächtnis bleibt wahrscheinlich sogar als der Kampf, den er kommentiert.
Du hast gesagt, manchmal bleibt der Underdog am meisten im Kopf hängen. Das ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Trotzdem kann sich jeder an diesen Moderator erinnern, weil er mindestens genauso präsent ist, obwohl er weniger Screentime hat natürlich und nicht die Hauptrolle spielt.
Der Moderator in The Running Man wird am Ende als Lügner und Bösewicht entlarvt in einem Video, was die Gefangenen herstellen. Und ich glaube, damit kann er ja wohl kaum irgendwie der Beste sein.
Na, liebes Publikum, lasst mal ganz kurz noch die Argumente auf euch wirken. Seid ihr soweit? Dann dürft ihr... Robert hatte angefangen. Wer ist für Robert? Ich sehe 6 Stimmen. Und wer ist für Alex? Mehr. Und damit gebe ich ab an die Jury.
Warum muss eigentlich ich die ganze Zeit anfangen? Wir haben, in der ersten Runde haben wir angefangen, immer durchzutauschen. Seitdem sitze ich hier. Ich glaube, dass mich das Schlussstatement von Alex am meisten beeindruckt hat.
Also Kopf an Kopf, aber Alex.
Robert.
Ich gehe diesmal auch mit Alex.
Olex? Nee, ich gehe auch mit Alex tatsächlich.
Alex.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich sag einfach mal Robert.
Ich sag durch den Konter Alex.
Mein Pick war Good Night, Good Luck. Aber ich bin auch bei...
auch bei?
Wegen des Schlussarguments bei Alex.
Ja, es gab leider auch keine Argumentation gegen Alex, deswegen bin ich auch für ihn.
Ja. Das ist es, Final Punch, Alex. Ja.
Damit geht der Sieg an Alexander Matzkal. So, und damit kommen wir jetzt zur Siegerehrung. Oder klatschen oder jingeln oder irgendwas. Wir kommen zu den Preisen.
Also ich kommentiere hier mal. Henning packt, hat eine große Pappkarton, einen großen Pappkarton unter dem Tresen hervorgeholt, der ungefähr die Größe eines menschlichen Kopfs hat.
Ja.
Und hat ihn jetzt gerade mit einer Schere geöffnet.
Wir kommen jetzt zu der Verleihung der Preise. Und wer denkt, es gibt hier nur Flaschenmikrofone zu gewinnen, der hat sich natürlich komplett getäuscht. Es gibt natürlich noch Sonderpreise. Die sogenannten Smashies. Und diese verleihen wir jetzt. Ich fange an, witzigerweise, mit jemandem, der hier eine ganz gute Leistung geliefert hat. Es gab im Laufe des Jahres, gab es Runden, die wurden sehr, sehr lange ausdiskutiert. Da gab es ein Hin und Her. Wir hatten Runden, die haben manchmal eine bis zu halbe Stunde haben die gedauert. Es gab aber auch Runden. Es gab hier Kandidaten, die haben es geschafft, mit einem richtigen Kracherargument ihren kompletten Gegner auszunocken. Und dafür verleihe ich den One Punch Smashy. Und der geht ebenfalls an Alexander Matzkalt. Alexander hat auf die Frage, welcher Film das schlechteste Rip-Off eines anderen Films sei, geantwortet Star Wars 7 als Rip-Off von Star Wars 4 und hat die wohl schnellste Argumentation des gesamten Cinematic Smash Brothers Jahres hingelegt und seine Gegner zerfetzt und dafür hat er diesen Preis redlich verdient. Der zweite Preis.
Ja, nimm mal die Box bitte runter.
Ich nehme die Box mal runter. Aus visuellen Gründen.
Sehr wichtig im Podcast, genau.
Also, der zweite Preis geht an eine Kandidatin, die sich nicht nur in fast jeder Folge wirklich stark für den Feminismus eingesetzt hat. Sie hat es zudem geschafft, ein ganzes feministisches Universum zu schaffen, das von Captain Janeway aus Star Trek Voyager auch noch angeführt wurde. Und für diese unvergleichliche Leistung geht der intergalaktische Captain Janeway Gedächtnis-Smashy an Anne-Katrin Kiewit. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ab und zu müssen meine Kandidaten hier auch kreative Leistungen erbringen und dabei werden manchmal ganze neue Filme geschaffen, aber manchmal wird sogar noch mehr geschaffen. Es werden ganze neue Wesen geschaffen, neue Wesen, die dich packen, die dich in deinen Albträumen verfolgen. Und ja, deshalb verleihe ich jetzt den Dr. Frankenstein Gedächtnis-Smashy. Und der geht an die Schöpfung eines sehr kleinen, aber sehr gefährlichen Wesens. Es ist eine Mischung aus den Gremlins und dem Hulk. Und das hat geschaffen Adam Arndt. Und dafür kriegt er... Wow. ...den Dr. Frankenstein Gedächtnis-Smashy. Wir machen weiter. Es wurde schon mittlerweile hier angedeutet, ab und zu gab es in unserer Sendung nicht nur Fragen, die die Leute lang vorbereiten konnten, es gab manchmal auch was ganz Besonderes und das waren geloste Antworten. Und zwar wurde erst in der Sendung gelost, welche Antwort man diskutieren muss und auf die muss man sich dann einschießen. Und deshalb kommt jetzt der Preis der besten gelosten Antwort, die beste Verteidigung einer gelosten Antwort und die kann nur an eine Person gehen, die es geschafft hat. Nicht nur ein bisschen gegen die eigene Meinung diskutieren zu müssen, sondern manche behaupten sogar, er hat dazu beigetragen, dass der Film in Deutschland ein wahnsinniges Einspielergebnis gefeiert hat. Und das ist natürlich Robert Baron für seine Verteidigung, warum Baywatch ein verdammt heißer Film ist. Und das ist der Smashy für die beste geloste Antwort. Es geht weiter. Wir haben es jetzt gerade auch gemerkt, es gibt ganz verschiedene Argumentationsstile. Während manche wirklich roh aufeinander wild einschlagen und sich gegenseitig... Felix, ja, ich habe es vorhin schon anmoderiert, gab es aber auch einen, der war so ruhig, so nett. Er hat fast jedes Argument mit, ich würde noch was sagen, eingeleitet und... Trotzdem hat er es manchmal geschafft, seinen Gegnern dabei Wörter in den Mund zu legen, die sie gar nicht gesagt haben. Und es war so nett, dass sie es gar nicht merken. Und das sind irgendwie Kampfstile. Das ist ein Ninja. Das ist ein argumentativer Ninja. Deshalb geht der Ninja-Smashy an Kevin Kopacke. Dann gab es manchmal, und ich freue mich sehr, dass ich das, als hätte ich die Folge schon gekannt, es gab manchmal Antworten, die wurden immer wieder eingeworfen, nicht nur von einem Kandidaten, von vielen verschiedenen Kandidaten. Und einer, zum Beispiel Fluch der Karibik, aber ein anderer Film, der ganz oft eingeworfen wurde, war Stand by Me. Er ist gescheitert, als Axel versucht hat zu erklären, dass das die beste Buchverfilmung ist. Er ist auch gescheitert, als... glaube ich, es war Hardy, der versucht hat, es als besten Film für Kinder irgendwie darzustellen. Aber er hat gesiegt, als es darum ging, den besten Stephen King-Film zu küren. Und er hat ihn sogar heute nochmal gebracht. Der Durchhalte-Smashy geht an Nicolas Friedrich für Stand By Me. Es gab aber auch noch andere Durchhalteleistungen im Laufe des Jahres und da haben sich manche dran bedient. Zum Beispiel Adam hat es gemacht oder der hat immer wieder versucht, ähnliche Filme aufzugreifen. Und das ist sowas, so ein Running Gag. Einfach ein richtig guter Running Gag, den man immer wieder fortsetzt, ob man gewinnt oder nicht. Einfach nur, um einen Running Gag zu machen. Und ich meine, wer kann das nur sein? Das kann nur Christian Steiner sein, der immer wieder erklärt, warum... Weil er ist im Superman-Outfit heute angereist, ja? Wonder Woman sollte Superman sein. Superman hat das beste Filmplakat. Superman hat die beste Superheldenregie. Alles ist Superman. Und für diesen wahnsinnig guten Running Gag geht der Running Gag Smashy an Christian Steiner und Superman.
Ich möchte dazu sagen, ich habe es immer ernst gemeint. Dankeschön.
Also ein Running Fact oder so. Es gab hier gute Antworten, es gab nicht ganz so gute Antworten, aber es gab auch manchmal wirklich sehr interessante Antworten. Antworten, wo man sich gedacht hat, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber da ist was dran. Und deshalb geht der Smashy für die interessanteste Antwort 2017 an die Beantwortung einer Frage nach dem schlimmsten Filmfehler. Und da wurde hat nicht etwa ein Logikfehler oder ein Technikfehler in einem Film gewonnen, ja, sondern es ging um einen Bedeutungsfehler. Es ging darum, wie in dem Film ein Déjà-vu erklärt wird. Und der Kandidat hat dargestellt, dass das totaler Quatsch ist. Und das ist nicht nur ein Quatsch, der jetzt in dem Film passiert, sondern der hat sein persönliches Leben komplett verändert, weil er dachte, er dachte immer, wenn er ein Déjà-vu erlebt hat, es müssen zwei Katzen sein, die aufeinander laufen. Und deshalb geht die Smashy für die interessanteste Filmantwort an Jan Thiesen für das Déjà-vu in der Matrix.
Applaus.
Kann man die irgendwo kaufen, die Dinger?
Wir haben ja, auch heute Abend haben wir ja zum Beispiel diskutiert, welcher Blockbuster wäre besser als Indie-Film. Und das ist auch etwas, was wir recht häufig gemacht haben. Fragen, wo es darum ging, Filme zu verbessern. Und eine Leistung ist dabei ganz besonders rausgestochen. Deshalb geht der Smashy für die beste Filmverbesserung an den gleichen Film, an den auch gerade eben ging, und zwar an die Matrix. Und diskutiert wurde das Ganze von Rebecca Görmann, von Becky, die halt Neo und Morpheus durch Transsexuelle ausgetauscht hat, damit Transfrauen, und damit auch noch die gesamte komische Märtyrergeschichte von Neo umgekrempelt hat und einfach alles besser gemacht hat, was man nicht denken sollte. Aber hört euch die Folge an, es ist wirklich der Wahnsinn. Der Smashy für die beste, wie hieß es nochmal, Verbesserung eines Filmes geht an Becky. Wir machen direkt weiter. Es gab hinter den Kulissen irgendwie auch einen kleinen Wettstreit unter den Kandidaten. Und zwar ein Wettstreit, der sich nicht auf die Argumente bezog oder auf die Filme, die man gewählt hat, sondern einzig und allein auf die Vorbereitung. Jeder hat sich anders vorbereitet. Wir hatten Zettel da liegen, mancher hat auf irgendeinen Briefumschlag was geschrieben, andere haben irgendwie von dem Laptop abgelesen. Aber es gab eine Person, die hat einfach so eine Papierwulst mitgebracht, als sie uns besucht hat, dass sie sich einfach einen wirklichen Preis dafür verdient hat. Der Recherche-Smashy geht an Thomas Laufersweiler.
Ich möchte mal kurz für die Zuhörer zu Hause beschreiben, was hier eigentlich passiert. Henning hat tatsächlich für jeden dieser Smashies eine eigene kleine Statuette gebastelt, die hier in Rot und Gelb erscheint.
Das kann man bei Twitter bestimmt nachlesen. Ja. Wir kommen zum nächsten Preis. Und das ist, also ihr habt es ja mitbekommen, Jan hat zum Beispiel eine Frage eingereicht. Aber es ist in den regulären Folgen auch so, dass jeder Kandidat auch eine Frage einreichen kann in der Sendung, in der er dran teilnimmt, um sich vielleicht einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Das können aber alle machen und somit ist es immer noch fair. Und deshalb gibt es den Preis für die beste selbst eingereichte Antwort. Und die geht nicht etwa an jemanden, der eine Frage selber damit auch zum Ruhm geführt hat, sondern einfach sich komplett seinem eigenen Fanatismus zuliebe eine Frage eingeschickt hat, die vielleicht von vornherein nicht zum Gewinn prädestiniert war, aber trotzdem wurde es eiskalt durchgezogen und das ist der Smashy für die beste selbst eingereichte Antwort und die geht natürlich an Marie-Louise Siebeck für den Mut, Fußball ist unser Leben, als den besten Sportfilm aller Zeiten zu diskutieren.
Endlich was in der Hand. Das ist ein Scheißfeld. Das ist ein Scheißfeld.
Ich hab noch 10 andere dabei.
S04.
44.
Glückwunsch.
Es gibt ja manchmal Situationen, wir hatten es auch gerade im Finale, da denkt man erst, da ist einer eigentlich schon raus. Der ist punktetechnisch einfach so weit hinten und dann schafft er es doch nochmal seinen ganzen Mut, sein ganze alles zusammenzugreifen, alles zu sammeln und in den Ring zu werfen und ein wahnsinniges Comeback zu feiern. Und dieses Comeback hat jemand in diesem Jahr an den Tag gelegt, der sich danach sehr, sehr schnell recht weit an die Spitze der Punktetabelle geführt hat. Er hat heute das bronzene Flaschenmikrofon gewonnen und es war Felix Böhme, der in seiner ersten Runde weit, weit zurücklag und dann noch von Nullpunkten hin zur Rundensieg es geschafft hat. Und das ist der Comeback-Smashy für Felix Böhme.
Vielen Dank. Vielen Dank. Darf ich auch was sagen?
Du darfst doch was sagen. Mikrofone stehen hier.
Vielen Dank.
Boah, geil. Dankeschön.
Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Preis der Smashies. Und zwar geht es dabei um das beste Filmdrehbuch. Wurden hier Filme gepitcht und neue Filme geschaffen. Und das beste Drehbuch eines Filmpitches der Cinematic Smash Brothers, das kann man kaum in Worte fassen. Also die Frage war, entwickle einen Arthouse-Film der Minions. Das klingt jetzt erstmal etwas absurd, aber Hardy Zaubitzer hat es geschafft, ein Werk zu schaffen, das nicht nur sämtlichen existenziellen Fragen der Menschheit und des Ursprungs der Menschheit anspricht, sondern dabei noch eine Riege an erstklassischen Regisseuren und Drehbuchautoren zu versammeln, dass man am Ende einfach nur mit Kinnlade runter da saß und dachte, was für ein Film. Und deshalb geht der Preis für das beste Drehbuch an Hardy Zaubitzer. So, das waren die Smashies und das heißt, wir kommen jetzt zu den Hauptpreisen. Ich gehe mal nach vorne und hol den ersten. Felix?
Ja. Wo soll ich hin? Wo willst du mich haben?
Das bronzene Flaschenmikrofon für eine verdammt gute Leistung über das ganze Jahr und auch... Also wirklich, Felix, ich sag's immer wieder, du hast sehr, sehr gut, sehr schlagkräftig argumentiert. Du hast schlagaderartig diskutiert. Es hat leider nicht ganz für die Blitzfragerunde heute Abend gereicht, aber dennoch hast du dir wirklich das bronzene Flaschenmikrofon verdient.
Dankeschön.
Das silberne Flaschenmikrofon. Er hat bis jetzt die Punktetabelle angeführt. Es hat leider heute Abend nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, Robert, jemand, der wirklich sehr, sehr fein argumentiert, stets bei der Argumentation bleibt und immer noch versucht, irgendwie fair zu bleiben und trotzdem seinen Gegner nicht aus den Augen lässt. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber manche behaupten, dass Baywatch in Deutschland nur wegen ihm ein wahnsinnig gutes Einspielergebnis bekommen hat. Und deshalb geht das silberne Flaschenmikrofon an Robert Baron.
Danke.
Und nun kommen wir zum Cinematic Smash Champion 2017. Er ist recht spät eingestiegen dieses Jahr und hat sich wahnsinnig schnell auf die Überholspur gestellt, weil er sich gesagt hat, ich mache jetzt so viele Folgen mit, bis ich irgendwo ganz oben bin. Und ich muss sagen, er hat das auch wirklich gut gemacht. Wie gesagt, du lagst hinten eigentlich in der Blitzfragerunde. Es schien schon aussichtslos und dennoch hast du auch ein sehr gutes Comeback an den Tag gelegt. Aber wenn es auch nicht das beste Comeback des Jahres war. Und deshalb einen wahnsinnigen Stufe 3 Applaus für Alex Matzkalt, den Cinematic Smash Champion.
Vielen Dank. Ich bin ja ein Fan kurzer Podcasts, deswegen sage ich jetzt weiter nichts.
Das ist eh zu spät. Egal. Dann möchte ich mich vor allem auch bedanken. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Langsam heißt es Abschied nehmen. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Und ich möchte Danke sagen. Ich möchte nicht nur Danke sagen an das liebe Publikum, das hier sehr emsig mitgestimmt hat, und an alle Kandidaten, die sowohl am Pult als auch in der Fachjury hier eine wahnsinnige Leistung an den Tag gelegt haben. Ich möchte auch mich bedanken bei den Kandidaten, die heute Abend nicht dabei sind. Wir hatten insgesamt 27 Kandidaten über das Jahr verteilt und die möchte ich natürlich auch alle nennen. Ich bedanke mich bei Marc Asmus, Daniel Brockmeier, Mario Giglio, René Hoffmann, Lara Kalbert, Thomas Kohl, Jan Peschel, Michel Posselt, Marco Rosenberg, Axel Schmidt, dem Sebi, Alexander Sobolla, Patrick Sweet und Florentin Will. Dann möchte ich mich noch... Dann möchte ich mich noch bei allen bedanken, die uns irgendwie finanziell unterstützt haben über das Jahr, ob es bei Patreon war oder auf anderem Wege. Und dazu gehören Inge Altgrübel, Matthias Brodersen, Benjamin Rapp, Niklas Römpke und Stefan Gian Ferrari. Ein Applaus dafür bitte. Dann möchte ich mich natürlich bedanken bei dem wahnsinnigen Fabriktheater in Moabit hier, wo wir das alles so schön auf die Bühne bringen konnten, hier in dieser gemütlichen Atmosphäre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, das kriegen wir mal wieder hin. Einen großen Applaus für das Fabriktheater, bitte. Und ein kleines persönliches Dankeschön möchte ich Angelika Schlosser widmen, die da vorne in der zweiten Reihe sitzt und uns alle zwei Wochen netterweise das Wohnzimmer geräumt hat, damit ich drei Nerds einladen kann und wir machen so einen Podcast. Und ab und zu hat sie noch sehr schöne Fotos von uns gemacht und uns immer sehr, sehr schön unterstützt. Und dafür noch einmal vielen Dank.
Aber es fehlt ja noch jemand, bei dem wir uns bedanken müssen. Ich glaube, wir alle, weil wir netterweise immer wieder eingeladen wurden und weil wir auch so wunderbar auch durch diesen Abend geführt wurden. Von dir, Henning. Deswegen auch für dich würde ich sagen, nochmal einen dicken, fetten Applaus von allen, die hier sind, für dieses Podcast-Projekt.
Mensch, da bin ich auch ein bisschen gerührt. Jetzt. Das muss ich erst mal sacken lassen. Meine lieben Leute, damit sind wir am Ende dieses wahnsinnigen Podcast-Jahres angekommen. Wir machen jetzt einen Monat Pause, wo wir ein bisschen runterkommen, wo wir unsere oder ihr eure Pokale in die Vitrinen stellen könnt, wenn ihr das möchtet. Wir hören uns dann wieder im Januar. Da wird es dann mit der zweiten Saison der Cinematic Smash Brothers weitergehen. Da geht's schon wieder los. Wir sind gespannt, ob die Wanderpokale in der gleichen Hand gehalten werden können. Die drei. Naja, aber ich bin gespannt, wer 2018 die beste intergalaktische Captain Janeway-Gedächtnisrede an den Tag legen wird. Nein, genau. Wir sind sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Wer das hier alles gut findet und uns unterstützen möchte, kann das natürlich wie immer, ich sag's oft, auf verschiedene Art und Weise machen. Ihr könnt uns bei Patreon finden, ihr könnt uns bei iTunes abonnieren, bewerten, das ganze Programm, Facebook, Twitter, ihr kennt den ganzen Hobel. Ich würde sagen, wir sind raus, die Sendung ist vorbei und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Tschüss.